Sebastian, wir sind uns einig, dass die erste Staffel von Starfleet Academy nicht die schlechteste erste Staffel Star Trek jemals war.
Oder? Ja, soweit würde ich mitgehen.
Dann bleibt nur noch eine große Frage, die wir heute vielleicht mal beantworten müssen.
Ja.
War es vielleicht die beste erste Staffel Star Trek aller Zeiten?
Lass es uns herausfinden.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Schon ein bisschen schade, dass wir diese hübsche Melodie jetzt für eine Weile nicht mehr hören werden.
Ja, aber wir werden sie ja noch ein paar Mal hören und deswegen, das macht mich wieder froh.
Das stimmt. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblings-Discovery-Panel. Auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag. Und wir haben es gerade schon grob angedeutet, was wir heute vorhaben zu tun. Wir schauen zurück auf diese erste Staffel Starfleet Academy, eine neue, brandneue Serie, die wir in diesem Jahr miterleben durften. 10 Folgen haben wir gesehen, so lange dauert die erste Staffel. Es wird eine zweite Staffel geben und dann wird die Serie ihr natürliches oder unnatürliches Ende finden. Und wir haben euch begleitet auf diesen 10 Staffeln, diesen 10 Folgen. 10 Staffeln finde ich auch schön. Auf diesen 10 Folgen. Und also es gab so ein bisschen Auf und Abs, würde ich sagen. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall eine ziemlich abenteuerliche Reise, so alles in allem.
Ich meine das ernst. Wir müssen am Ende irgendwie diese Frage beantworten. Ist es vielleicht die beste erste Staffel Star Trek aller Zeiten?
Und ich habe so das Gefühl, es wird sich so ein bisschen über das Finale entscheiden.
Okay. Ja, wir werden sehen. Also ich habe so ein paar Fragen, an denen wir es durchdiskutieren werden vielleicht. Ich habe das mal so ein bisschen vorbereitet, damit wir da grundsätzlich nichts vergessen,
ja,
worüber wir diskutieren sollten.
Das ist eine gute Sache.
Wir werden, glaube ich, vor allen Dingen die In-Production-Sicht uns angucken und gar nicht so viel über Produktionsbedingungen und Schauspielende oder sowas sprechen, weil ich meine, Da haben wir schon grundsätzlich gesagt, die Schauspielerinnen waren alle in Ordnung. Irgendwie,
ja, also ne? Ich würde fast noch mehr sagen als in Ordnung. Ne? Also ja, wir haben es da ja wirklich mit zum Teil Hollywood-Größen zu tun, aber auch die neu dazugekommen sind, die haben ihren Job mehr als gut gemacht. Also ich glaube, schauspielerisch waren wir hier wirklich auf einem sehr hohen Niveau.
So, und produktionsdesignmäßig eben
das
auch.
Ne? Voll, das, ich meine, das sind die letzten Star Trek-Serien ja eigentlich immer gewesen, da gab es wenig zu meckern.
Ja, und jetzt hat man noch ein sehr, sehr großes Set, ne? Das größte Set, was jemals für Star Trek gebaut worden ist, das hat man gesehen. Schade, dass es mittlerweile wieder abgebaut worden ist.
Ja, leider
aber,
ja.
Aber man hat auf jeden Fall gesehen, wie viel da reingeflossen ist an Production Value. Und ich glaube, da müssen wir auch nicht groß über diskutieren. Das heißt, wir werden vor allen Dingen über Inhalte sprechen.
Ja. Ne?
Über das, was wir da wirklich an Inhalt, an Story gesehen haben. Und dann mal gucken, wie sehr uns das überzeugt hat. Aber du hast ja auch ein bisschen was vorbereitet.
Genau, ich habe nochmal ins Feedback geschaut. Wir haben euch ja in unserer letzten Folge zu Starfleet Academy auch mal so ein bisschen aufgefordert, mal auf die Serie insgesamt zu schauen. Und das haben einige von euch auch gemacht. Und ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen was vorlesen. Also ich glaube, das ist alles so ein bisschen entstanden. Deswegen habe ich eben auch gesagt, mal gucken, ob sich das am Ende vielleicht am Finale entscheidet.
Ja.
Das ist natürlich ein bisschen entstanden, so unter dem Eindruck der letzten 2 Folgen. Die letzten beiden Folgen waren ja eine zusammenhängende Doppelfolge. Und es gab da so ein bisschen gemischtes Feedback, würde ich sagen.
Okay.
Ich gehe da einfach mal so ein bisschen durch und falls du irgendwie einhaken willst, hake bitte ein.
Mhm.
Johannes, aka Yo, hat geschrieben, die Serie lässt mich mit einem, das ist ein ganz interessantes Zeichen, was er dann hier gemacht hat, das ist nämlich ein Ausrufezeichen in einem Fragezeichen, aber ich glaube, es ist primär ein Fragezeichen zurück. Es gibt Dinge.
Ein Ausrufezeichen in einem Fragezeichen?
Ja, guck mal, ich hab's ausgedruckt, ich kann es dir sogar zeigen, siehst du das? Ich weiß nicht,
Toll.
Vielleicht ist es auch ein Typo oder so, also vielleicht oder ein Druckfehler.
Das geht.
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist ja unser Bundeswehr-Experte, ne? Vielleicht hat er ja Special.
Also er hat eine besondere Tastatur bekommen.
Special Forces.
Er hat eine Geheimtastatur.
Geheimbuchstaben.
Geheimbuchstaben, cool. Ja. Cool, ich will auch Geheimbuchstaben haben. Lass uns einen ausdenken.
Ja, vielleicht ist der Typ ja aus der Sesamstraße, arbeitet er ja bei der Bundeswehr.
Oh, stimmt, wie heißt der nochmal?
Oh, Schlemiel. Nicht. Ist das Schlemiel?
Schlemiel.
Du kannst dir ein Fragezeichen mit einem Ausrufezeichen kaufen. Ein guter Typ.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt Dinge, die mir echt gefallen haben, schreibt Johannes weiter. Viele Puzzleteile, die ein tolles Gesamtbild versprochen haben. Am Ende waren die Erwartungen aber dennoch zu hoch. Die Auflösung des Plots mit Nus Braka und rückblickend auch, wie er aufgebaut wurde, wie soll ich sagen, hat mich eher an die Fanfiction eines 14-Jährigen erinnert. Der Bösewicht hat die ganze Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen Föderation vermint. Really? Ja, schon klar, die Föderation ist kleiner. Ja, richtig, die Omega-Minen, die haben einen heftigen Impact. Aber sorry, Leute, das kaufe ich euch nicht ab. Die Bisserwässerin hat direkt darauf kommentiert und sagt, Fanfiction eines 14-Jährigen. Ja, trifft es. Ich war vom Zweiteiler auch enttäuscht. Sie haben aber vorher gezeigt, dass sie mehr können. Und dazu wird die Bisserwässerin auch gleich noch etwas sagen. Axel sagt, ich stimme absolut zu, es wäre so viel besser gewesen, wenn die Stakes im Finale nicht so absurd und lächerlich gewesen wären. Mhm. Warum so übertreiben? Der Angriff auf den Außenposten in Come Let's Fly fühlte sich viel tragischer an, weil auch nicht so albern überzeichnet. Mhm. Krischel macht da weiter und sagt, zugegeben, man muss Nus Braka und das Minenfeld schon kaufen wollen. Innerhalb der Serienlogik finde ich das aber gar nicht mal so unplausibel. Ich gebe jedoch zu, dass man die logischen Mammutaufgabe der Minenlegung rund um die Föderation hätte besser zeigen oder erklären können. Sind die Minen vielleicht selbst replizierend? Gibt es ein beeindruckendes Netz von Transport-Warp-Tunneln um die Föderation herum? Oder ist eine Armada aus automatisierten Minenschiffen, die man genutzt hat, wäre natürlich besser, wenn die Serie uns das erklärt hätte und wenn wir uns das nicht selbst ausdenken müssten. Aber absolut. So schlimm finde ich das wirklich nicht. Also du merkst, da ist auch noch viel jetzt Bezug zur letzten Folge schon mit drin und den Problemen oder zu den letzten beiden Folgen und den Problemen, die sie da so ein bisschen aufgemacht haben. Ne?
Ja, aber da fand ich es grundsätzlich schön, dass es unseren Kommentaren zumindest ein paar Erklärungsversuche gab, ne? Wie zum Beispiel diese Warp-Tunnel, die einige Leute geschrieben hatten, glaube ich.
Absolut. Und dann, es gibt vielleicht auch noch eine schöne Berechnung zu dem Minenfeld, die nochmal so ein bisschen deiner Berechnung gegenübersteht. Also was auch so die Größe angeht, mit der wir es zu tun haben, weil die ja auch ein Knackpunkt einfach gewesen ist. Ne? Ja. So, ne, die Frage einfach, wie kann man so ein Riesengebiet in so kurzer Zeit einfach verminen? Ne?
Ja.
Können wir auch gleich nochmal drauf schauen, wenn wir wollen.
Aber ich wollte den Satz noch zu Ende führen. Ja, ich denke auf jeden Fall, das ist auch ein Problem, dass uns das in der Serie selber nicht erzählt worden ist. Und man hätte ja Zeit gehabt. Also die letzte Folge war ja nicht überlang.
Nee, und man hätte ja gar nicht so viel Zeit gebraucht wahrscheinlich. Wahrscheinlich wären es irgendwie drei Sätze gewesen, mit denen man das auch irgendwie hätte erklären können. Oder wo man vielleicht zumindest noch, ne, also weiß ich nicht, selbst replizierende, Hochgeschwindigkeit selbst replizierende Minen.
Ja.
Was weiß ich.
Braka selber wollte nicht drüber reden. Das wiederum finde ich eine gute Entscheidung, dass er nicht ständig irgendwie über sein Minenfeld geredet hat oder sowas. Ne?
Ja, das stimmt.
Und die Föderation hat halt da an der Stelle ein bisschen zu wenig gegeben. Ja, gut. Machen wir weiter.
Es gibt jetzt so ein bisschen Stimmungswechsel. Flolo 1985 sagt, oh, was für ein Staffelfinale. Ich habe es sehr gefeiert und bei der Szene mit Sam und Genesis sind bei mir echt die Tränen gekullert. Ich mag auch die Auflösung, wo Nala den Spieß umdreht, aber ich stehe auch auf Gerichtssendungen bei Stranger Worlds, war meine Lieblingsfolge Ad Astra per Aspera. Mhm. Die kann ich mir immer wieder anschauen. Ja, kann ich auch verstehen. Mhm. Absolut. Jetzt kommt der zweite Teil quasi der Bisserwässerin, die ja eben schon mal kommentiert hat in Bezug auf die letzten beiden Folgen. Sie schreibt so allgemein.
Mit wie vielen Sternen würdest du die bewerten, die Ad Astra per Aspera? Wenn du 10 Sterne hättest?
Boah, die ist schon sehr nah an 10 dran. Also ich glaube, 9 müsste ich der schon geben. Die finde ich richtig gut. Okay, gut. Ja, auch das kann man natürlich mal so im Kopf halten, jetzt auch so mit unseren Überlegungen, ne, die du jetzt in den Raum gestellt hast, ne, auch mit der Frage, ist das vielleicht die beste erste Staffel gewesen? Gut,
Ad Astra per Aspera
war zweite Staffel und nicht erste Staffel, aber solche guten Folgen muss man sich natürlich so ein bisschen im Hinterkopf behalten,
die es ja
auch in anderen Serien gegeben hat, ne? Also die Bisserwässerin schreibt, Academy ist richtig tolles Star Trek, besser als Picard, Discovery und ich glaube sogar besser als Strange New Worlds. Das, was Star Trek immer für mich ausgemacht hat, philosophisch, ethisch und emotional, wird einfach richtig gut rübergebracht. Die beste Folge der Staffel ist für mich die zweite Folge. Keine andere hat sie geschlagen. Das liegt allerdings nur daran, dass ich manchmal zu pragmatisch für die richtig emotionalen Folgen bin und so weder mit Literaturkolleg noch zu der zum DS9 Reprise so viel anfangen konnte. Macht nix. Tolle Serie. Mit toller erster Staffel.
Ja.
Folge 2 war die
Beta-Test.
die mit
Betaset.
Ah, das war die Betaset. Ach so, das stimmt, Folge 3 war die Folge mit den mit dem Game.
Lasertech?
Mit dem Laser, die Lasertech-Folge, genau. Ah, ich habe doppelseitig bedruckt. Ich dachte,
das fehlt auch was. Das ist eine gute Nachricht für uns alle.
Ja.
Auch für die Bäume.
Ah, absolut, ja. Ja, sorry, ich habe mein Digital Device ist aus irgendwelchen Gründen leer. Sonst hätte ich dieses benutzt. So.
Ich mag das, wenn du mit Papier arbeitest. Das ist,
hast du was ausgelöst,
so ein, ne? Ja, es gibt dir so einen haptischen Touch.
Jetzt die Nachrichten.
Du bist gut als so ein haptischer Typ.
Absolut, ich bin voll der haptische Typ. Du kannst mich übrigens jetzt auch anfassen. Also du könntest, du solltest vielleicht.
Ich möchte nicht.
Ich wollte nur sagen, wir sind ja ausnahmsweise mal im gleichen Raum.
In einem Raum, ja.
Da sind solche Dinge möglich. Und noch viel mehr. Deftone schreibt, mir hat diese Folge sehr gut gefallen. Ich hatte emotional Probleme mit der letzten Folge. Caleb verhält sich so arschig. Mhm. Aber das war natürlich eine gute Vorlage, um das alles in dieser Folge wieder aufzulösen. Und dann schreibt sie so allgemein, ich liebe diese Serie und sehe es wie die Besserwisserin. Diese Serie ist sogar besser als Strange New Worlds. Und ich liebe Strange New Worlds.
Ja.
Viel Liebe bei Deftone für vieles. Ja?
Ja.
Kann ich aber gut verstehen.
Ja, wir lieben Star Trek. Das kann man vielleicht mal nochmal drüber schreiben. Ne?
Absolut. Also
wir lieben Star Trek in allen Belangen. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, welches Star Trek wir am meisten lieben. Heißt aber nicht das, was wir weniger lieben, dass wir es wenig lieben.
Es ist so ein bisschen wie, wenn du fragst, okay, und welches deiner Kinder liebst du am meisten?
Ja, genau.
Ja.
Das mit der Brille.
ich könnte jetzt nochmal die Rechnung hier aufmachen, die Tobi aufmacht. Soll ich das noch machen? Möchtest du da nochmal irgendwie Bezug drauf nehmen?
Ja, versuch nochmal, gerne. Also ich meine, ich bin immer für Zahlen zu haben.
Ja, es ist ein bisschen her. Also Tobi hat auch wirklich den Rechenweg aufgeschrieben, den habe ich jetzt mal nicht mitgebracht, aber er erklärt auch seinen Rechenweg. Ja. Und zwar folgendermaßen. Ich muss Andis Rechnung tatsächlich ein bisschen widersprechen. Ich bin dabei auf folgendes Ergebnis gekommen. Vance spricht von einem Explosionsradius von 80.000 Kubiklichtjahren und Lura von Hunderten von Minen. Auf der Karte sieht man, dass das Föderationsgebiet von 30 Minen umschlossen wird. Wenn man jetzt also eine Kugel mit dem Volumen 80.000 Kubiklichtjahre annimmt, hat diese Kugel einen Umfang von gerade mal 167,8 Lichtjahren.
Mäp. Darf ich kurz einbrechen?
Brech mal ein.
Darf ich einbrechen? Ins Eis. Wie ein Reh.
So, brechen Rehe ins Eis ein?
Ja.
War das bei Bambi?
Wenn es doof läuft.
Ich bin ganz traurig.
Weiß ich nicht.
Dann hört sich so traurig.
Bei Bambi war es ein Jäger, glaube ich, der die Mutter erschossen hat.
Naja, mein Herz wird ganz schwer.
Ich glaube, dass hier schon der Fehler liegt, weil die Grundvoraussetzung ist eine falsche. Denn diese 80.000 Kubik
Lichtjahre.
Kubiklichtjahre,
ja,
war die Detonationskraft einer Mine und nicht aller Minen.
Ah. Okay, ja, dann wäre das natürlich ein Problem.
Ja.
Kann man an dieser Stelle abbrechen? Ihr werdet euch das nochmal, wenn ihr da Bedarf habt, trefft euch doch mal mit einer großen Tafel.
Das finde ich gut. Fun with flags. Nee, gefällt mir gut, auf jeden Fall.
Also, absolut.
Ja. Ich mochte aber auf jeden Fall diese Rechnung. Ich glaube, ich habe das sogar schon drunter geschrieben. Ich mochte es aber allgemein, diese Rechnung.
Also, die Rechnung ist super.
Ich liebe das ja allgemein, wenn man sich irgendwie mit so einem Quatsch beschäftigt. Ne? Also deswegen machen wir das ja die ganze Zeit.
Ja.
Ne? Einfach irgendwie mal zu überlegen, was würde denn passieren, wenn. So.
Ja. Kurze Anekdote.
Ja.
Hast du Lust?
Ja.
Hat nichts mit Star Trek zu tun?
Ja, hau raus.
Letztens habe ich in einer Quarks Daily Folge am Ende gesagt, wir sind jetzt auf den letzten Metern dieser Folge. Und habe dann selber mir die Frage gestellt, kann man eigentlich Podcasts in Metern rechnen?
Ja.
Oder ist das totaler Quatsch, den ich gerade sage?
Ja.
Daraufhin habe ich eine Rechnung zugeschickt bekommen von einem Quarks-Hörenden, genau.
Geil.
Und
geil, richtig geil. Ja. Gefällt mir jetzt schon. Weil ich bin voll dabei.
Und er hat dann halt angefangen, diese Rechnung aufzumachen und zu überlegen, was könnten denn diese letzten Meter denn wirklich sein. Ich glaube, es waren noch 24,5 Sekunden, die übrig waren in dieser Folge. Mhm. Und hat dann zuerst gesagt, Lichtjahre ist Quatsch. Schallwellen, genau. Hat dann Schallwellen versucht auszurechnen, hat die Herleitung dann auch aufgeschrieben und ist dann am Ende auf 3500 irgendwas Meter gekommen. Hat dann aber gesagt, naja, 3500 irgendwas Meter kann man machen, ist plausibel, kann man schon so sagen, kann man so ausrechnen, aber es sind ja eigentlich nicht die letzten Meter. Also die letzten Meter, das müssen eigentlich ein paar wenige sein. So.
Ja.
Dann hat er weiter überlegt und hat gesagt, ja, Moment mal, Meter. Irgendwann wurde doch Ton auf Bändern mal gespeichert,
ja.
Stark. Und da kann man ja Meter ausrechnen, so. Ja. Und dann hat er sich so eine handelsübliche Kassette aus den 80ern genommen und hat dann raufgeschaut und oder rausgefunden, dass da eine Sekunde auf, ich glaube, 3 Metern, nee, ich weiß nicht mehr, 0, was auch immer Metern gespeichert werden. und hat das halt dann hochgerechnet auf 24,5 Sekunden. Das waren dann irgendwie 3,8 Meter oder sowas. Und damit war er dann zufrieden und hat gesagt, ja, 3,8 Meter, da kann man so schon mal sagen, das sind die letzten Meter. Also die letzten Meter meines Podcasts waren 3,8 oder 3,7, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und das habe ich wirklich sehr, sehr gefeiert. Das war
ein
ganz, ganz, ganz toll.
Aber ich meine, es gibt natürlich das Problem, dass dein Podcast nicht auf Kassette erscheint. Das heißt, diese...
Aber er könnte.
Er könnte, das ist richtig. Er könnte aber auf Minidisc erscheinen, dann wäre es eine andere Rechnung.
Das stimmt, deswegen, aber da hast du, ja, aber da ist die Frage, was, ne, kann man, das sind ja auch, das sind ja Umkreisungen, Umrundungen, die Minidisc macht. Die ist im Prinzip das gleiche wie eine CD oder eine Schallplatte. Da gibt es ja quasi sowas wie Rillen, wobei da gibt es auch verschiedene Layer, wo, ich weiß gar nicht, bei Audio-CDs, glaube ich, gibt es nur einen Layer, ne? Das wird dagegen, bei DVDs gibt es dann mehrere Layer, ne?
Ich weiß es nicht genau. Aber Leute, wenn euch irgendwas mal ein, wenn euch, also vielleicht
habt ihr. Wenn euch endlich mal was einfällt.
Vielleicht habt ihr irgendeine Idee und dann beantwortet uns doch mal die Frage, wie weit ist dieser Podcast hier gerade?
Aber dazu müsste man ja, naja gut, wahrscheinlich kann man irgendein KI-Tool dazu bringen, sich zu überlegen, wie viele, also wie viel Gesamtzeit wir quasi schon geredet haben. Ne? Das müsste man ja irgendwie herausfinden.
Nein, aber ich meine wirklich diese Folge
hier. Ach, diese Folge,
diese Folge hier. Wie weit ist die insgesamt? Also wie viel in Meter?
Ja. Abzüglich des Detonationsradius einer
Säule. Ist mir völlig egal. Die Leute sollen mir Rechnungen schicken. Ich hab Bock. So.
Ja, ich finde das auch großartig.
Ich sehe da auch Deftone, ehrlich gesagt. Deftone ist Physikerin, wie ich weiß.
Ja. Ne?
So. Als Physikerin macht man sowas.
Da hat man wahrscheinlich tendenziell auf jeden Fall Bock auf sowas.
Ja, finde ich gut. So. Also rechnet mal ein bisschen, Leute.
Dann habe ich noch in der Folge die Frage gestellt, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau warum. Es gab doch diese Serie mit dem indigenen Menschen, der Kopfgeldjäger war.
Ja.
Und
Native American?
Kann man auch sagen, ja. Und Ninsto hat geantwortet, die Serie aus den 90ern als Renegade. Richtig. Und hatte einen Vorspann, in dem jedes Mal die Vorgeschichte erzählt wurde. Mein Teenager, ich war großer Fan. Den mit Füßen geklöppelten Preis möchte ich aber bitte nicht haben. Ich bin kein Füße-Fan. Ich auch nicht. Und das kommt mir auch entgegen, ehrlich gesagt. Wir machen doch noch irgendwas aus. Genau. Vielleicht kann man ja irgendeinen Alternativpreis ohne Füße. Ja, wir sehen uns bald.
Wir werden sehen, ja.
Thomas hat dazu noch geschrieben, ein Cop. Nein, er war ein Cop. Ein verdammt guter. Aber er machte einen Fehler. Und fragt dann noch, warum kann ich das nach 30 Jahren später immer noch auswendig? Das war offensichtlich der Vorspann, der Anfang des Vorspanns.
Ja, finde ich gut. Ich kenne die Serie wirklich gar nicht. Ich habe nicht mal irgendwelche Bilder vor mir. Aber, mein Gott.
Lange, lange, sehr gut gewaschene, also auch für eine Haar-Commercial, Haare, die auf einem Motorrad im Wind flattern. Das sind die Bilder, die ich dazu habe, im Sonnenuntergang.
Ja. Diese Bilder habe ich von diversen Glam-Metal-Bands aus den 80ern. House of Lords zum Beispiel.
Ja, ist auch bekannt als Herr der Ringe.
House of Lords haben mal ein großartiges Cover gemacht zu...
House of Lords ist wirklich die Mischung aus House of Cards und Lord of the Rings. Vielleicht könnte man da... Oder auch House of
the Dragon. Can't Find My Way Home. House of Lords hat ein großartiges Cover zu Can't Find My Way Home gemacht.
Ja.
Und dazu haben sie so ein Video aufgenommen, was ich bis heute gerne gucke, um mir gute Laune zu machen.
Okay.
Da stehen sie halt, also sie sind alle so unglaublich langhaarige
Menschen,
so, ne?
Ja.
Und die stehen in der Wüste und spielen in der Wüste halt ihre Instrumente so.
Ja.
Und da ist auch dann noch Rauch und sowas und Gegenlicht und so.
Ja, natürlich. Was man halt in der Wüste so hat.
Ein geiles 80er Jahre Glamrock-Video. Also guckt euch das mal an. Ich verlinke es nicht unter dieser Folge. Aber ihr werdet es finden. Ihr müsst bei YouTube eingeben. House of Lords, Can't Find My Way Home.
Ja. Und wenn ihr euren Way zu diesem Video nicht findet, sagt nochmal Bescheid. Aber vielleicht können wir den auch berechnen.
Ja.
K-Fans, aka Carsten schreibt zuletzt. Und was schauen wir jetzt? Vielleicht eine Gelegenheit, die Rubrik Medientipps im Podcast wiederzubeleben. Ich kann Folgendes beisteuern. Monarch auf Apple TV. Ein wirklich gut gemachtes, spannendes Abenteuer von drei Jugendlichen mit viel Mystery. Kurt Russell, das finde ich schön, dass es...
Und Godzilla, ne? Wie heißt das? Wie wird es ausgesprochen? Godzilla?
Ja.
Ja.
Und seine Freunde.
Ja.
Ja, also ich glaube, es wird auf
Japan. Monarch, King of Monster oder sowas. Ja, ich gucke ja jetzt gerade, weil ich alles von Taylor Sheridan mir zumindest mal angucke,
ja.
Gucke ich The Medicine
auf
Kurt Russell.
Hat er noch?
Wieder unglaublich toll.
Ja?
Ja. Kurt Russell, Michelle Pfeiffer.
Oh, gleich zwei so operierte Menschen.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob Kurt Russell so operiert ist.
Ich weiß auch nicht, ob Michelle Pfeiffer
so operiert ist.
Ja. Weiß ich nicht. Ja, es kann auch Botox gewesen sein. Aber es gab so Phasen, wo ich dann irgendwie gedacht habe, warum lacht sie nicht mehr?
Kurt Russell waren die letzten Worte von Walt Disney.
Kurt Russell. Ja. Warum?
Das haben wir euch irgendwann mal bei einem Adventskalender erzählt.
Wirklich? War es ein Mysterium?
Weiß ich nicht. Kann sein.
Okay, findet's raus.
Ja.
Auf geht's.
Auf geht's.
Das war der Eindruck. Den Eindruck kann man ja schon mal so im Hintergrund behalten. Das war so ein bisschen gemischt, aber ich glaube, wie gesagt, so auch echt beeinflusst durch die letzten beiden Folgen, aber auch viel Wohlwollendes und Positives.
Die erste Frage, die ich dir stellen möchte.
Ja.
Was wollte diese Staffel eigentlich sein? War das eine Academy-Serie? Ein politisches Drama? Coming of Age? Oder neues Föderationsmanifest?
Das hast du dir gerade ausgedacht. Ich finde, es war ganz eindeutig auf jeden Fall eine Coming-of-Age-Serie. Mhm. Ich glaube, deswegen konnte ich auch so gut grundsätzlich andocken, weil ich, wie ich am Anfang, glaube ich, auch irgendwann gesagt habe, ein Coming-of-Age-Fan bin. Also ich mag, wenn es gut gemachte Filme oder Serien sind, mag ich das schon gerne. Ich meine, es gibt ja auch viele Coming-of-Age-Aspekte, oder Serien, die mit diesen Aspekten oder mit diesem Genre so ein Stück weit spielen, ne?
Also ich werde erstmal dafür plädieren, dass es keine reine Coming-of-Age-Serie ist, aber ich möchte dich fragen, Coming-of-Age für wen denn eigentlich? Weil da habe ich auch einen Take zu.
Okay. Ja, auf verschiedene Arten und Weisen gibt es da verschiedene Dinge und Menschen, die auf Age kommen, ne? Ja. Also natürlich unsere ProtagonistInnen schon ein Stück weit, ne? Also wenn du dir als selbst auf der Reise dieser ersten Staffel, ne, erkennst du ja auf jeden Fall Wachstum. Mhm. Also sie wachsen nicht nur zusammen, sie wachsen auch über sich hinaus im Laufe dieser ersten Staffel und darum geht's ja irgendwie auch bei Coming of Age ein Stück weit. Es ist aber auch ein bisschen Coming of Age für die Föderation, würde ich sagen, weil auch die wächst ja wieder so ein bisschen, also sie wächst und wächst auch wieder über sich hinaus oder kommt wieder quasi zumindest ihrem alten Erwachsenen ich näher, ob sie da jetzt ankommt, das vielleicht noch nicht, aber ich würde sagen, die Föderation ist schon auch da eine Hauptfigur.
Das war nämlich auch mein Take, also klar, die KadettInnen wachsen, ne, aber viel spannender finde ich, dass die Föderation wächst oder vielleicht sogar an dieser Stelle schon an ihrem eigenen Wachstum scheitert.
Ja.
Aber es ist irgendwo auch Coming of Age einer bestimmten Ideologie, die hier quasi erwachsen wird und mit all den Facetten des Erwachsenwerdens, nämlich auch, dass plötzlich die Ernsthaftigkeit in irgendeiner Weise in dieses ganze Vorhaben wieder zurückkehrt und die Föderation merkt, ups, komischerweise sind nach dem Burn, wenn wir da wieder rausgehen, sagen nicht alle, juhu, die Föderation ist da,
ja,
sondern sagen manche Leute auch, aha, ihr wieder.
Ja.
Ja.
Und das ist ja eigentlich ein ganz spannender Take, weil man hätte ja auch irgendwann mal, beziehungsweise Enterprise fängt damit ja ein Stück weit an, aber man hätte ja irgendwann mal auch wirklich die Entstehung der Föderation verfilmen können. Ne? Ja. Und dass man sagt irgendwie, wir zeigen euch mal, wie es eigentlich dahin gekommen ist, wie wir da hingekommen sind, dass wir uns zusammentun, wie wir diesen politischen Unterbau manifestiert haben.
Also, das fände ich eine richtig gute Serie. Man könnte sie Star Trek United nennen.
Ja, aber im Prinzip versucht Academy ja das zu erklären. Also Academy macht ja im Prinzip das und sagt, okay, wir gehen erstmal dahin, wir sind in einer Welt, blendet dich das? Ja. Entschuldigung. Wir sind in einer Welt, in der es eigentlich eine ähnliche Situation gibt wie damals.
Ja.
Nach dem ersten Warpflug. Es ist alles noch ein bisschen chaotisch. Ja. Alle machen irgendwie so ein bisschen ihr Ding. Und es gibt so ein bisschen ein paar Alliierte und jetzt gucken wir mal, dass wir da so ein bisschen irgendwie uns wieder zusammenfinden. Natürlich mit der Idee, die es halt eben schon damals gab. Ne? Also die sind natürlich ein bisschen weiter und können sich auf das berufen, was es damals schon gegeben hat. Aber irgendwie ist es ja eine vergleichbare Situation und schon, ich finde schon, man kann an dieser Situation dann halt auch zeigen, wie vielleicht das damals auch entstanden sein könnte, was die Leute sich damals gedacht haben, die Föderation gegründet haben.
Und da wollte ich eigentlich hin. Also ich finde, dass die Serie so ein bewusstes Hybridmodell eigentlich aus vier Serien einer sind.
Ja.
Also du hast einerseits die Academy-Serie, du hast Highschool, du hast Freundschaft, erste Liebe, ne? Die ganze Nummer irgendwie. Auch im Prinzip kann man das alles, was ich jetzt gleich sagen werde, schon an der Beziehung zwischen Tarima und Caleb
ja.
durchdeklinieren, weil die auch alles sind. Mhm. So. Aber du siehst das irgendwie. Diese Academy-Aspekte sind auf jeden Fall drin. Du hast eben schon mal diese Lasertag-Folge angesprochen, ne? Die eine ganz klare
Es ist ein Schneider. Insekt. Man sagt Schneider, glaube ich, oder?
Das Insekt hat sich an mein Mikro gesetzt. Was ist da denn los?
Was, wirklich? Aber tu ihm nicht weh.
Es hängt fest an meinem Mikro.
Es schleppt da noch irgendwas mit sich.
Das ist Action.
Hast du ihm ein Bein ausgerissen?
Ich glaube.
Es fliegt weiterhin.
Was macht's denn da?
Ich weiß es nicht.
Es hängt irgendwie an einem Staubfaden.
Ja, ich glaube.
Das ist
ja.
totale Action hier, ist wirklich.
Wow, also. So viel ist schon lange nicht mehr passiert bei unserem Podcast.
So.
Ich vermute mal, es ist ein Spinnweben geflogen und das sind die Reste des Spinnwebens.
Also.
Aber hier gibt's natürlich keine Spinnweben.
Academy-Serie.
Weil wir machen ja immer sauber.
Academy-Serie.
Es ist auch super aufgeräumt.
Bleib bei mir. Academy-Serie.
Focus! So, ja.
Polit-Thriller.
Ja.
Auf jeden Fall mit Nus Braka, mit der Föderation insgesamt. Total. Mit Propaganda am Ende, ne, mit Omega und was auch immer. Ne? Also,
ja, auf jeden Fall. Also Thriller ist auch wichtig, weil es hat ja schon echt auch Action-Elemente.
Genau,
so, ne?
Ja, genau. Ja. Dann ein Traumadrama.
Ja.
Ne? Alles, was rund um die Miyazaki passiert ist, die Verdrängung, der Theaterkurs im Endeffekt. Ne? Also da geht es um Aufarbeitung von Traumata und so. Ne? Das ist ja eigentlich kein klassisches Academy-Thema. Das ist auch kein klassisches Politik-Thriller-Thema. Das ist wieder was anderes. Ne? Das ist irgendwie noch was Drittes.
Also man kann es am ehesten vielleicht schon noch irgendwie auf Coming of Age zurückführen. Also so ein bisschen so diese Ernüchterung. Spaß ist vorbei. Jetzt kommt das Erwachsenenleben. Es passieren Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Es wird ernster, als wir es eigentlich wollten. Das ist natürlich jetzt überzogen oder überzeichnet in dem Fall. Ne? Aber ich finde, am ehesten passt es so in den Bereich rein.
Ja, aber in Dawson's Creek waren die nicht irgendwann alle Praktikanten im Weißen Haus und dann gab es einen Krieg gegen den Iran. So, also weißt du, es geht einfach dann nochmal ein Stück weit über ein grundsätzliches Academy-Drama hinaus.
Ja, in Dawson's Creek waren sie halt alle so heftig emotionale Menschen, dass die nicht mehr Drama gebraucht haben als das, was sie sich selbst gebaut haben.
Ja,
das waren ja schon die großen Katastrophen.
Ich will das gar nicht abwerten. Im Gegenteil. Diese Serie wusste ganz klar, was sie war. Und hier müssen wir überlegen, wusste denn Starfleet Academy, was sie war? Ich würde nämlich noch einen vierten Bereich reinbringen, nämlich dieses philosophische Track. So, mit Sam, mit der Sam-Folge,
ja.
mit dem Doktor, der, keine Ahnung, Entscheidungen von vor 800 Jahren hinterfragt und auch grundsätzlich Identitätsdebatten über sein eigenes Ich führt.
Ja.
So, mit der Sisko-Frage. Wer war eigentlich der Sisko?
Ne? Ja.
Oder wer ist Sisko? Oder was auch immer. Also wir haben ja einfach philosophische Punkte drin. Und im Endeffekt würde ich fast sagen, und das ist jetzt mein Take, die Staffel verhält sich wie die Föderation nach dem Burn. Fragmentiert und versucht, aus all diesen Fragmenten wieder eine Einheit zu bauen.
Finde ich einen interessanten Take. Man könnte auch sagen, die Staffel bedient sich vieler, jetzt habe ich die ganze Zeit das Gefühl, es ist irgendein Tier in meinem Nacken. Vieler.
Ich würde dir Bescheid sagen.
Danke, ist voll nett, aber du siehst meinen Nacken nicht.
Ja, aber wenn das zum Beispiel ein Gnu wäre oder so, dann würde ich es sehen. Ja.
Elefant, so die Größe, das kriegst du mit. Okay, danke. Jetzt fühle ich mich sicherer.
Schwein gehabt.
Ja, ein Schwein vielleicht auch.
Ja.
Man könnte auch sagen, die Serie oder diese erste Staffel bedient sich an vielen Elementen aus den vergangenen Track-Serien, die gut funktioniert haben, und mischt sie zu einem neuen großen Ganzen zusammen.
Ja.
Mal abgesehen jetzt vielleicht von dem Coming-of-Age-Aspekt, den wir vielleicht in einzelnen Folgen mal gesehen haben oder vielleicht auch in einzelnen Figuren, wenn ich jetzt an Wesley denke, aber das hat ja nie jetzt durchgehend eine Rolle gespielt. Sind das ja schon auch alles irgendwie, also ist es schon auch so ein bisschen so ein Best-of von dem, was wir auch in Track-Serien bisher gesehen haben, ne? Also, wenn du ans Politische denkst, wenn du ans Philosophische denkst, die deepen Themen, auch das Zwischenmenschliche, das kennen wir ja eigentlich.
Ja, also, wenn früheres Track eine klare Tonalität hatte,
ja.
TNG als typisches moralisches Drama immer wieder so.
Ja.
Oder DS9 als politisches Drama, so, zumindest später. Dann ist das hier irgendwie so ein kleines Genre-Chaos. Aber gleichzeitig ist es, wie du sagst, es ist irgendwie auch, wir nehmen uns von allem irgendwas raus und mischen es zusammen.
Mhm.
Und vielleicht ist dieses Chaos, was man da jetzt irgendwie draus machen kann, vielleicht ist es auch kein Fehler. Vielleicht ist das sogar so eine relativ ehrliche Form, unsere Gegenwart gerade darzustellen, mit der Erkenntnis, nichts in dieser Gegenwart ist in irgendeiner Weise kohärent, weil alles so komplex ist. Und dann hast du eben einfach ein Chaos aus unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Sichtweisen. Und das ist die Realität.
Ich meine, wenn du es jetzt noch mehr Meta aufladen willst, ne, dann kannst du natürlich sagen, ne, dann nimmt die Serie in ihrer Machart vielleicht auch das auf, was sie aussagen möchte.
Ja.
Ne? Also wie die Föderation aus dem Chaos sich wieder herausschält in so ein bisschen in die Richtung, wo sie vielleicht früher mal gewesen ist. Und das ist ja die ganze Zeit Thema. Also ne, wie du aus einem Durcheinander, ne, das ist ja auch Coming of Age, ne, wie aus einem Durcheinander wieder zu etwas Ganzem werden kannst. Und da sind wir ja auch wieder beim Vorspann, wo ja der schöne Björn Sölter gesagt hat, könnte es nicht sein, dass das Durcheinander am Anfang ein bewusstes Durcheinander ist. Eben. Und sich dann halt in auch, ne, eigentlich aus vielen verschiedenen Elementen, auch wenn man möchte, aus Elementen der neuen Star Trek Serien akustisch bedient. Also da kann man ja, wenn man möchte, das ein oder andere erkennen.
Ja, auf jeden Fall.
Und sich dann halt in dieser Melodie wiederfindet am Ende, die dann klarer daraus herauswächst. Also haben wir mehrfach dieses Thema, aus Chaos wird etwas Neues, so, ne?
Und deswegen würde ich mich vielleicht dazu hinreißen, doch nach all dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, doch irgendwie ein Genre für diese Serie zu bestimmen.
Ja.
Und das wäre das Genre Postutopie. Weil in irgendeiner Weise ist diese Serie doch, also wenn klassisches Trek sagt, so könnte es mal werden. Ne?
Ja.
Wir machen alles richtig und dann vielleicht zwischendurch immer was falsch, aber im Endeffekt, so könnte es dann werden,
ja,
wenn alles gut läuft. So. Und dann sagt hier Starfleet Academy, ja, das war es mal und jetzt müssen wir damit klarkommen, dass es bröckelt. Und damit ist Starfleet Academy vielleicht die erste Star Trek-Serie, die nicht mehr an ihre eigene Utopie glaubt, sondern die eigene Utopie ununterbrochen verteidigen muss. Und das ist so ein...
Ja, also ich würde da mitgehen, ich denke nur gerade zeitgleich an DS9 und frage mich gerade, wie viel Utopie hatte DS9 am Ende und wie sehr hat DS9 noch an die eigene Utopie geglaubt? So, ne?
Ich meine, die haben, glaube ich, an die Utopie geglaubt, dass die Föderation ihre Werte weiterhin überall hinbringen kann und im Endeffekt damit Erfolg haben wird.
Sie hatte nur starke Schwierigkeiten, die Oberhand zu behalten. Und auch die Werte immer kohärent, genau, auch umzusetzen.
Ansonsten wäre es ja eine fürchterliche Serie geworden.
Ja, ja, so, genau, wäre es TNG geworden.
Genau.
Nein.
Aber DS9 macht das schon gut, dadurch, dass sie es immer wieder versuchen und auch reflektieren, wenn sie es nicht schaffen.
Ja.
So. Und trotzdem ist es im Endeffekt immer dieser Funke von Hoffnung, dass das, was die Föderation ausmacht, am Ende dann siegen wird. So. Und mit diesem Funken Hoffnung geht ja irgendwie Starfleet Academy auch wieder rein und ein Vance sagt, ja, und das, guck mal, jetzt machen wir hier für die Föderation. Und dann merkt man irgendwie, ja, aber das funktioniert halt nicht.
Ja. So. Ja, genau. Und selbst, ne, ist ja schon relativ am Anfang auch das Thema, selbst Betazet hat eigentlich erstmal gar keinen Bock.
Ja.
So, ne? Also einer der engsten Vertrauten mit Gründer und so weiter. Ne? Also, ja, da ist schon was dran.
Ja, und wir haben die Effekte, an denen die Föderation sich selbst wieder zurückzieht, indem die Föderation selbst wieder sagt, oh ja, ja, eventuell müssen wir jetzt wieder hier gucken, dass wir die Flotten irgendwie zusammenziehen und können eventuell auch nicht mehr alle Mitgliedswelten irgendwie versorgen und sowas. Das ja.
Ja. Ja, Postutopie finde ich gar nicht so schlecht. Und Postutopie passt natürlich auch in den Zeitgeist ein Stück weit ganz gut rein. Ja.
Und trotzdem ist in einer Postutopie dann eben das Wichtige, und darum, sonst wäre es kein Star Trek mehr, dass eben dieser Hoffnungsfaktor trotzdem ununterbrochen da ist und auch ausgesprochen wird.
Ja.
Und deswegen würde ich fast sagen, und das ist vielleicht dann die Überleitung zur nächsten Frage, die ich dir gleich stellen werde, dass Sam dann irgendwie so ein Schlüssel zur Serienidentität ist.
Mhm.
Weil Sam tritt als Figur auf, die nichts versteht, die aber alles verstehen will und in dem Verstehensprozess fast daran zerbricht.
Mhm.
So. Und mein Take wäre dann, Sam ist die Serie. Neugierig, überfordert, zu viel Input, zu wenig Ordnung und trotzdem immer mit diesem Hoffnungsschimmer,
ja. An das Gute glauben.
Genau. Ich zerbreche hier gleich, aber ich weiß, dass es das Gute gibt und ich weiß, dass ich das in irgendeiner Weise, dass ich das in die Welt bringen kann und dass ich das auch vertreten kann.
Ja, und auch an die Connection glauben, ne? An das Wir, an das Zusammen, ne? An das Keepers Connected,
Connected.
Also das ist ja so ganz elementar, schon ab Folge 1 ist sie ja,
ja.
ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen ihr Untersuchungsfeld, aber ich glaube schon, sie glaubt an das Wir.
Ja.
Finde ich einen ganz interessanten Gedanken auf jeden Fall. Ich überlege gerade noch, ob es am Ende, also der utopische Funke, ob der eigentlich nicht nur Humanismus ist, also ob das oder ob das nur am Ende der Mensch oder das Menschliche, also ne, in Bezug halt auch auf andere Spezies, aber das, also das in uns ist, was uns gut handeln lässt, im Zweifel, und gar nicht mal so sehr eine Föderation oder eine Starfleet oder ein gemeinsamer Nenner oder irgendeine, weiß ich nicht, irgendwas, was irgendwelche Leute unterschrieben haben, sondern dass der Funke Hoffnung der ist, dass es einfach Spezies gibt, die Gutes tun.
Ja, oder der Glaube daran, dass bei allen Spezies im Endeffekt die Ähnlichkeit der Wünsche immer größer als die Unähnlichkeit.
Es ist ja so ein bisschen die Hoffnung, die wir auch in unseren Gesellschaften haben oder vielleicht auch in unserer Weltgesellschaft haben, dass wir bei allen Konflikten, allem Streit, allen Kriegen, allen Meinungsverschiedenheiten, auch allen sehr unterschiedlichen Interessen, gerade wenn du es global betrachtest, doch gemeinsame Interessen haben, die uns verbinden.
Ja.
Ne? Also alle gemeinschaftlich auf der Welt, aber auch wenn es ne irgendwie, ne, wenn wir jetzt über Spaltung von Gesellschaften reden, wenn wir in die USA schauen, wenn wir auch in Deutschland uns, weiß ich nicht, gerade aktuell die Sonntagsfrage angucken, dann kann man ja auch Stresspickel bekommen. Aber trotzdem glaube ich, haben zumindest Menschen, die das wollen, den Hoffnungsschimmer in sich, dass uns mehr verbindet, als uns trennt am Ende. Und das ist vielleicht auch das, was in der Serie eine Rolle spielt.
Ich bin ja der festen Überzeugung, dass alle Menschen im Endeffekt gut miteinander umgehen wollen.
Ja.
Dass es aber ganz, ganz viele Wissen, dass ganz, ganz viele Menschen gibt, die nicht wissen, wie das geht. Und dass wir alle in bestimmten Situationen nicht genau wissen, wie das geht.
Ja.
Und, aber im Endeffekt wir trotzdem alle eigentlich nur gut miteinander umgehen wollen.
So. Also das ist ja eigentlich auch was Urmenschliches, weil alle Menschen gehen ja auch mit anderen Menschen gut um.
Genau, es gibt keinen genuinen Menschenhass.
Genau, also es gibt ja keine Menschen, die nicht mit anderen Menschen gut umgehen. Es gibt ja immer Bezugspersonen, es gibt ja immer Menschen in deinem Umfeld. Und es ist halt immer so die Frage, wie groß ist dein Umfeld und wie sehr schaust du über den Tellerrand und wo ziehst du Grenzen und warum ziehst du Grenzen?
Ja, genau. Aber trotzdem würden, glaube ich, die meisten Leute unterscheiden, naja, aber nett zusammen zu sitzen und Essen zu teilen ist immer schöner, als sich zu prügeln. So.
Ja, ich würde auch vermuten. Ja.
Egal mit wem. So. Und wenn es dann andere Spezies sind, auch gerne. Und ich glaube, die wenigsten Leute sagen wirklich, ich hasse Tiere. Zum Beispiel.
Ja, ja, ja.
Also klar, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die essen Tiere, aber trotzdem würden sie sagen, naja, aber ich hasse ja Tiere nicht. Ja. Tiere schmecken mir, okay, aber ich hasse jetzt dafür nicht eine Kuh.
Ja, ja, klar. Ja.
Das ist dann vielleicht irgendwo noch eine Sache, die man irgendwie in seinem Weltbild mit einbauen muss und das dann oft auch schafft. Aber ja, aber im Endeffekt spricht daraus doch, dass wir alle irgendwo gut miteinander umgehen wollen. Und das ist, glaube ich, das auch, was Star Trek uns immer wieder vermitteln will. Ne? Dieses Keep Us Connected. Denk doch bitte daran, dass die Ähnlichkeit zwischen vernünftigen Wesen auf jeden Fall immer größer ist als die Unähnlichkeit und dass die Ähnlichkeit von Wünschen und Begehren und Hoffnungen und Träumen, dass die auch immer höher, größer ist als die Unähnlichkeit.
Absolut, ja.
Und das ist doch der Verbindungspunkt. Das ist auch zum Beispiel auch das Gefühl, was wir, ich gehe ins Labern hier. Aber das ist auch das Gefühl, was wir immer auf der FedCon haben. Ne?
Ja.
Auf der FedCon ist ja deswegen oft so eine sehr, sehr schöne harmonische Stimmung, weil da Leute zusammenkommen, die ganz, ganz unterschiedlich sind.
Sehr unterschiedlich.
Aber die ganz, ganz sicher sein können, dass es ein Ding gibt, was sie miteinander verbindet, nämlich, dass sie Bock haben irgendwie auf Science Fiction und meistens auch auf Star Trek.
So. Ja, und das ist ja so ein bisschen dieser Safe Space, ne? Deswegen kannst du ja auch alle Menschen da ansprechen. Also, ne? Du kannst dich ja immer mit irgendwem über irgendwas unterhalten, nämlich genau über diese Gemeinsamkeit, ne?
Genau. Also, du kannst jeden Menschen da auf dieser FedCon fragen, was deine Lieblings-Star Trek-Serie ist.
Ja. So. Also, relativ wahrscheinlich.
Kannst du jeden fragen. Manche sagen, ja, aber ich muss dir was sagen, ich habe noch nie Star Trek gesehen. Und dann hast du wieder ein Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Warum bist du hier?
Ja.
Ach so, Firefly. Okay, ja, verstehe ich so.
Ja. Ja, voll. Und das ist, ja, da sind wir eigentlich an dem Punkt, über den wir auch auf der FedCon reden wollen.
Ja, genau.
Warum braucht Star Trek?
Warum wir Star Trek brauchen. Naja, darüber werden wir auf der FedCon erstaunlich lange reden.
Ja.
Nämlich eine Stunde. Weil das ist ungefähr die Zeit, die wir haben.
Das ist korrekt, aber ich finde eine Stunde für uns gar nicht so wahnsinnig lange.
Ja, stimmt.
Ja.
Also es ist erstaunlich lange, also erstaunlich kurz auch. So. Aber ich wollte dir eine andere Frage stellen. Ich wollte dir eine zweite Frage stellen.
Ja, bitte.
Die für unseren Rückblick hier strukturieren soll. Welche Figuren tragen denn die Staffel wirklich und bei wem behauptet das Drehbuch mehr Entwicklung, als es zeigt?
Oh, also als allererst, also ich meine, der schnellste Reflex ist natürlich Caleb, aber ich glaube, als erstes würde ich gerne Nala nennen, die Staffel, finde ich, schon trägt und, glaube ich, auch so konzipiert ist als tragender Arc quasi.
Ist Nala für dich die Hauptfigur der Staffel?
Ja, die Hauptfigur ist schwer zu sagen.
Aber wenn du dich jetzt festlegen müsstest?
Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ist die Serie ja schon irgendwie, auch wenn Caleb jetzt nicht immer dabei ist, aber schon auch Caleb zentriert geschrieben, finde ich.
Das heißt, also du musst dich jetzt entscheiden, wer ist die Hauptfigur, sonst foltern nicht die Venari Raw. Dann,
there are four lights!
Dann würdest du sagen, Caleb ist die Hauptfigur.
Ich glaube schon, ja. Es wird, also die Serie wird dem nicht gerecht, weil es gibt ja auch Folgen, in denen Caleb überhaupt keine Rolle spielt. Aber selbst in den Folgen, wo Caleb keine Rolle spielt, taucht er meistens irgendwo auf. Ja, Nala auch. Aber. Ja, aber es ist keine Nala-Serie. Aber Nala ist so der ruhende Pol, der Punkt, an dem alles zusammenläuft, der. Also sie ist schon irgendwie der verbindende Punkt für mich.
Ja, finde ich einen guten Take. Ich würde auch sagen, Caleb ist nicht die Hauptfigur. Ich glaube, Caleb trägt den Plot.
Ne? Ja.
Hat aber nicht immer die interessantesten Entwicklungen.
Nee.
Und deswegen würde ich sagen.
Aber hat die Hauptfigur immer die interessantesten Entwicklungen?
Nee, muss es nicht. Genau, ja. Deswegen.
Hatte Michael immer die interessantesten Entwicklungen?
Ja, schwieriges anderes Thema. Ich würde sagen, Sam ist vermutlich die heimliche Hauptfigur der Serie.
Ja, mit deiner Idee von eben, ne, dass Sam so auch so ein bisschen die Serie widerspiegelt, kann man das schon so sagen. Wobei Sam in den ersten Folgen, ja, wenn du jetzt an Screentime denkst, würde ich jetzt, wenn ich mich jetzt richtig an das erinnern, was ich so gesehen habe, sagen, da spielt sie gar keine so wahnsinnig große Rolle.
Sam startet als komödiantische Beobachterin. Und endet als existenzielles Wesen mit Identitätsbruch. Und die Entwicklung ist halt nicht behauptet, also es ist nicht das, was sie sagen, sondern es ist das, was sie zeigen und strukturell einbauen. Also die lernt nicht nur, also das macht sie am Anfang auch, sie lernt nicht nur Fakten über Organische, sondern lernt dann Sehnsucht, Endlichkeit, Kunst, Entscheidungen zu treffen, so.
Sie lernt leben.
Ja.
Und das macht sie für mich auch auf jeden Fall zu der größten Coming-of-Age-Repräsentantin. So, weil, also wir sind dabei, während sie aufwächst quasi, nochmal aufwächst.
Ja, und sie wird als Einzige wirklich neu. Sie macht als Einzige wirklich einen kathartischen Wandlungsprozess durch. Und dementsprechend ist sie für mich tatsächlich die Hauptfigur, weil sie das ja nicht irgendwie solitär macht. Sie macht das nicht alleine, sondern sie macht das anhand dessen, was in der Föderation gerade passiert.
Ja.
Sie kriegt ihre Glitches, weil sie bei dem Überfall in Come Let's Away angeschossen wird im Endeffekt. So. Sie wird dann zurückgeschickt und kommt quasi verwandelt wieder. So, das ist klassisch hier im Storytelling-Seminar, ne? Wäre das quasi die Heldenfigur.
Ja,
ne?
Ja,
so.
Ja, klar.
Also ich es ist vermutlich so eine heimliche Hauptfigur. Während Caleb den Plot trägt und Caleb ganz klar als Hauptfigur dargestellt wird, ist es, glaube ich, meiner Meinung nach eher Sam.
Wobei Caleb schon auch eine große Wandlung hier durchmacht. Ne? Wenn man sich überlegt, wo er aus der ersten Folge so herkommt, die Verwandlung, die ist halt nur nicht so deutlich wie. Aber wenn vergleiche den Caleb aus Folge 1 mit dem aus Folge 10, es ist schon auch was anderes.
Ja, aber es ist teilweise kreisförmig. Also du hattest ja dann in Folge 9 plötzlich wieder das Gefühl, dass Caleb sich eventuell gegen die Föderation entscheiden könnte. Und es ja sogar getan hat eigentlich.
Ja, aber nur aus Mutterliebe. Kann man ihm das vorwerfen?
Nee, aber das ist seine Motivation und sein Handlungsanker von der ersten Folge, von den ersten paar Minuten.
Absolut, ja, aber dann passiert ja das Wachstum. Oder dann passiert ja
abrupt. Mitten in Folge 9. Also plötzlich merkt, dass seine Freunde ihm doch wichtig sind.
Ja, das Wachstum ist natürlich früher passiert, aber vielleicht realisiert er dann erst, was passiert ist. Auch das kriegst du ja nicht immer mit. Also Gefühle sind nicht immer, oder Einstellungen, manchmal merkst du halt auch, wenn deine beste Freundin plötzlich einen neuen Freund hat, dass du eigentlich verliebt warst.
Ja. Ja, ich finde trotzdem, dass Calebs Entwicklung nicht so organisch, witzig, ist nicht so organisch wie die von Sam.
Ja.
Die keine Organe
hat. Die keine Organe hat, ja.
Ja, aber sie ist nicht so organisch in die Entwicklung der Staffel mit eingewoben. Die ist eher, also zwischendurch hat man ja teilweise immer das Gefühl, wo ist eigentlich Caleb? Steht er nur in der Gegend rum? Hat er noch eine Funktion irgendwie so?
Ja, schon. Wobei ich schon auch sagen muss, dass auch Sam jetzt nicht immer und überall dabei war. Sie kriegt am Ende deutlich mehr Screentime wie am Anfang. Und ich will dir da auch gar nicht widersprechen, weil ich finde das Bild total schön und das mit der heimlichen Hauptfigur gehe ich auf jeden Fall mit.
Warum ist Nala so eine spannende Figur?
Weil sie gut geschrieben ist.
Was heißt das?
Ich glaube, sie ist spannend, weil sie so viele Pole aufmacht, die die Sachen triggern, aber dann nicht zu Ende bringen. Also die sich vielleicht auf den ersten Punkt widersprechen, aber es dann vielleicht am Ende auch doch nicht tun. Das sind die Punkte, glaube ich, auch die Menschen herausgefordert oder gestört haben. Also dass jemand Macht ausstrahlen kann, eine Führungsposition hat, aber sich nicht an die Konventionen hält, die damit verbunden sind.
Ja.
So, dass jemand, der Macht hat, sich zum Beispiel auch auf Menschen oder auf Figuren einlässt, auf Personen einlässt und auf Augenhöhe kommuniziert. Also solche Dinge sind ja, denk mal an Picard. Also
ja.
Mit wem konnte der auf Augenhöhe kommunizieren? Mit Riker vielleicht noch. Und da auch selbst das war krampfig, weil ja. Riker war schon auch am Anfang wie so ein kleiner Milchbubi. So, ne? Also.
Mit Geinen.
Ja, stimmt. Ja. Mit Geinen. Das ging.
Deswegen wird das ja auch wieder aufgenommen in Picard.
Ja. Mhm. Also, ne, sie bricht die ganze Zeit Konventionen.
Ja.
Und so ist sie auch angelegt. Und das macht sie, glaube ich, so spannend, weil gleichzeitig fühlst du ja trotzdem die Autorität, die sie zu Recht hat, so, und die kommt halt nicht aus Machtausübung, sondern aus Lebenserfahrung, ja. Aus Charakterstärke.
Und deswegen ist sie für mich auch die perfekte Starfleet-Mentorin eigentlich,
ja.
Ne, weil sie dann auch weiß, wann die Konventionen wichtig sind und wann eben nicht, ne, weil sie das alles mitbringt. Gleichzeitig finde ich sie aber auch deswegen spannend, weil sie so schuldig ist. Weil sie uns eingeführt wird als eine Figur, die in der Vergangenheit richtig Mist gebaut hat,
ja.
Weil sie sich als Beamtin eines Unrechtsregimes quasi verdingt hat. Das
ja.
ist ein bisschen was Odo auch hatte, was bei Odo aber irgendwann nie so zu 100% ausgesprochen worden ist.
Genau, das war ja eher so ein Ding irgendwie, was fast verdrängt wurde. So,
ja.
Ne? Das war ja so ein, oh, Kira spricht's nochmal an Ding. Oder dann gibt's diese Rückblicksfolge, wo er dann plötzlich wieder unter Cardassianern auf der Station ist, genau. Und so. Ne? Und
bei Odo konnte man auch immer sagen, ja gut, der war ja auch völlig lost. Aber Nala war halt überhaupt nicht lost. Die war eine Admirälin oder sie war zumindest ein sehr, sehr hohes Tier, auch schon in der damaligen Sternflotte und hat sich halt trotzdem nicht gegen das Unrecht gewehrt, sondern hat es einfach ausgeführt.
Ja, ich meine, man muss natürlich dazu sagen, wir kennen jetzt nicht genau die Zeit, in der das stattgefunden hat, also wir wissen ungefähr, wann es stattgefunden hat, aber wir wissen nicht die Bedingungen, unter der das so genau stattgefunden hat. Also
es ja, war ja, das,
so
was wir gesehen haben, ist scheiße.
Ja klar, aber du kannst natürlich irgendwie sagen, pass auf, das waren Zeiten, wo es Kriegsgerichte gab, wo es schnelle Entscheidungen gefällt werden mussten, das war halt pragmatisch, das war nicht immer fair, aber wir hatten keine andere Wahl aus den und den Gründen, weil wir standen mit dem Rücken zur Wand, was weiß ich. So, ich will das gar nicht rechtfertigen, ich will nur sagen, es kann natürlich auch einen Kontext geben, der uns nicht erzählt wurde.
Absolut, ne? Und damit wird ja auch Nala rechtlich rehabilitiert, das ist ja auch nicht die Frage.
Ja, so, ne? Ja, nee.
Aber die Frage ist sie moralisch rehabilitiert und damit hadert sie ja die selber die ganze Zeit.
Absolut.
Und das ist das Schöne irgendwie, sie ist würdevoll, klug und warm, aber sie hat Blut an ihren Händen. So.
Ja,
und moderiert dieses Blut auch höflich weg, ununterbrochen, so.
Und das ist ja gleichzeitig auch ihre Schwäche. Also ja. Das ist ja, ne, also sie wird ja auch nicht perfekt gezeigt. Also sie genau. ist ja nicht überlegen, allem überlegen, sondern das ist ja, also sie, ihre Schwäche ist ja quasi Caleb die ganze Zeit nachzugeben, so, ne, oder ihm überhaupt den Platz einzuräumen. Emotional völlig nachvollziehbar, aber aus professionellen Gesichtspunkten auch höchst fragwürdig, ne?
Funktioniert der Doktor für dich?
Ja, total.
Warum?
weil er der Doktor ist. Also das, man hätte ja, oder wir haben gar nicht so viel drüber gesprochen, aber man kann ja auf jeden Fall hätte die Sorge haben können, dass das nicht funktioniert, ne?
Ja.
Dass Robert Picardo einfach 30 Jahre älter ist und
ja,
so aussieht und nicht mehr der Doktor ist, weil er 30 Jahre älter ist, so. Aber ich glaube, wir haben es auch in der damaligen Folge, ich weiß nicht, Folge 2 oder sowas, sofort gesagt, eigentlich seit Sekunde 1 an hat er in der Rolle funktioniert.
Mhm.
Und dazu kommt noch, dass ihm hier dieser wunderschöne Take geschrieben wird, mit der Verarbeitung seiner Vergangenheit und seines Seins, ja, also auch der Verarbeitung quasi von Voyager mehr oder weniger. Das hat ja auch irgendwie was damit zu tun, dass du die ganze Zeit irgendwie Dinge erlebst, dass du ewig lange unterwegs bist, dass du Teil einer Crew bist, die nicht mehr lebt und die so ein Abenteuer erlebt hat, nämlich zur Erde zurückzukommen, sowas Unmögliches, so. Und das ist dann vielleicht eine von vielen Episoden, die er erlebt hat. Und das, diese Schwere damit reinzubringen, das fand ich wahnsinnig gelungen. Und ich finde, Robert Picardo hat es halt auch wahnsinnig gut gespielt.
Es war die Gefahr da, dass man ihn irgendwie als Gagmaschine benutzt, ne? Dass er irgendwie der Comic Relief wird oder sowas.
Ist er hier und da ja auch?
Ist er hier und da, aber durch diese Story. Also einerseits wird das natürlich immer wieder gekontert durch die Hybris, die er schon in Voyager hatte. Ne? Also klar, er ist einfach der Beste. So.
Ja, ja.
So.
Und das weiß er auch.
Genau,
so.
Das weiß er auch.
Ja.
Aber andererseits wird es eben gekontert durch diese Verletzlichkeit, die Unsterblichkeit mitbringt. Ne? Und dieses Unsterblichkeitsdrama, das dann sich eben da in seiner Psyche, wenn man es so nennen darf, bei einer solchen Figur abspielt, das bricht eben diese Gagmaschinigkeit. Und deswegen funktioniert für mich der Doktor.
Ja. Und zwar richtig gut. Ja, und auch, weil es Picardo halt spielen kann. So, ne? Gut, wir wollten nicht viel über Schauspieler sprechen, aber ich finde, ich finde es schon geil, dass das so von Minute 1 an funktioniert und diese Figur wieder da ist. Diese Figur das spielen kann, was sie früher gespielt hat, aber eben diese Facette noch oben drauf bekommt und das halt auch funktioniert. So, ne?
Wir wollten nicht viel über Schauspieler sprechen, aber lass uns mal kurz über Tarima sprechen.
Ja.
Ich finde, Zoe Steiner spielt sie großartig.
Ja.
Ne? Für mich ist die Frage, ist Tarima immer so sauber geschrieben, wie sie stark gespielt ist?
Ich glaube tatsächlich, wenn man es genau betrachtet, und ich will es eigentlich gar nicht so genau betrachten, ist Tarima eine der schwächeren Figuren. Sie ist eigentlich viel Plot-Vehikel am Ende und ist eher für Caleb ein Entwicklungstool quasi. Sie hat natürlich schon eine nicht ganz unspannende Geschichte, die sie irgendwie mitbringt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie die nicht für sich selbst erlebt in der Serie.
Ja, sondern verordnet.
Genau, ja, ja. Also, ne, also vor allen Dingen halt auch, also sie ist ja so oder so ein bisschen fremdgesteuert. Sie ist fremdgesteuert durch ihren Vater. Sie ist dann fremdgesteuert durch ihre Zwänge irgendwie, durch ihre Unsicherheiten, durch ihr altes Leben in Isolation. Sie ist fremdgesteuert durch ihre Fähigkeit, ne? Und durch die Vorurteile dann später, die ihr entgegenkommen nach diesem Unfall. Also sie hat halt immer irgendwas, was sie irgendwo hinsteuert. Also sie ist nicht selbst Herrin, komischer Begriff, ihres Schicksals.
Ja.
So, ne? Was sie halt auch so verletzlich und verletzt macht. Ne? Also ich finde diese Szene, wo sie betrunken auf Caleb trifft, zwei Folgen oder sowas nach dem hier dieser Unfall passiert ist, das finde ich, ist so für ihre Figur die authentischste Szene, weil ich finde, das hat sie für sich gespielt. Das war tatsächlich ein einmal so eine Szene, die komplett auf die Figur für sich selber einzahlt quasi. Und das ist, finde ich, so ein bisschen der Kern. Sie ist eine tragische Figur am Ende.
Ja, genau. Die aber am Ende so ein bisschen verschoben wirkt und so ein bisschen wirkt wie, okay, wir mussten sie dabei haben, aber so eine richtige Rolle hat sie vielleicht in den letzten 2, 3 Folgen nicht mehr.
Hey, genau.
Und das ist schade eigentlich, weil die Entwicklung vorher eine sehr, sehr starke war mit ihrem Trauma, mit ihrer Empathie, mit ihrer Kontrollangst. Genau, also am Ende finde ich es ein bisschen schade, dass bei einem Tarima-Plot nicht das eingelöst wird, was am Anfang versprochen wird.
Nee, genau. Deswegen komme ich da auch eher zu dem Schluss, ne? Sie war halt so ein bisschen Vehikel vor allen Dingen, genau, auch für Caleb. So, ja, ne? Genau. Obwohl es eine spannende Figur mit spannenden Geschichten ist. Ne?
Kommen wir zu Jaden. Man könnte jetzt vom öffentlichen Auftreten sagen, so ein bisschen der stille Triumph der Staffel. Ne?
Ja.
Pazifistische Klingone. Familienbruch, öffentliche Rede, Angst, Chosen Family. Alles irgendwie sauber, zärtlich, nie komplett übererklärt, finde ich.
Ja.
Dazu noch diese, natürlich ist Jaden durch diese gesamte Anlage seines Charakters ein Stück weit eine Provokation in dem, was von bestimmten Perspektiven als Kulturkampf beschrieben wird.
Mhm.
Ich finde aber, dass Jaden durch die Klingonenfolge wirklich sehr, sehr spannend gezeichnet worden ist. Am Ende wissen sie auch nicht mehr so richtig, was mit ihm anfangen sollen.
Ja.
Aber er beweist auf jeden Fall, dass die Klingonen noch nicht auserzählt sind. Und das finde ich das Schöne irgendwie. Weil das hätte sein können. Es hätte sein können, dass die Klingonen einfach auserzählt sind durch die alten Serien, wo wirklich alle Aspekte der klingonischen Kultur gefühlt erzählt ja. worden sind. Aber Jaden zeigt, nö, eigentlich noch nicht.
Ja. So.
Ne, Klingonen können immer noch interessant sein. Wenn sie wenn sie lauter brüllen, sondern wenn sie leise widersprechen. So.
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch fast das erste Mal, dass wir hier so ein bisschen eine Vielschichtigkeit bei Klingonen sehen. Ne? Also klar, wir haben Worf gehabt, aber der ist halt halb menschlich.
Wir haben es bei Discovery ein bisschen gehabt, aber ja. Mhm.
Ja, wir haben es bei Discovery ein bisschen gehabt, genau. Mhm. Aber ne, das war ja dann eher so diese konservativen Klingonen, versus so ein bisschen moderner eingestellte. Aber das war so, trotzdem haben irgendwie gefühlt alle diesen Ehrenkodex und ne, es ist Kampf und Kämpfen ist wichtig und ne, all sowas. Und jemand, der das mal so richtig in Frage stellt, das ist, ne, also dass es wirklich so vielleicht auch eine Gesellschaftsgruppierung gibt, die andere Interessen hat, das haben wir ja noch nicht so richtig gezeigt bekommen. Und hier haben wir das zumindest mal so aufgemacht bekommen. Ne? Das ist ja eigentlich eher mehr so ein Worldbuilding-Ding. Ne? Also ja. wir haben so einen kleinen Peaks reinbekommen in sowas, ey, so könnte irgendwie die Geschichte auch noch weitergehen. Also wenn wir da noch irgendwie mal was zu erzählen wollen, da hätten wir hier noch so ein bisschen was. Und das ist Jaden für mich am Ende. Mhm. Und am Ende ist er eine spannende Nebenfigur, ja. aber ich finde, er bleibt halt auch Nebenfigur.
Aber ich fand diesen Satz, den du gerade gesagt hast, hey, wir haben hier noch was und das, wenn ihr wollt, dann können wir darüber noch ein bisschen was erzählen, weil das macht ein ganz großes Fass auf. Das ist für mich so der Untertitel der Figur Genesis.
Ist das eine Katze?
Das ist eine Katze.
Ja, es ist Frühling. Hier Reproduktion startet. Wow! Weiß gar nicht, ob er das so hört, wie wir das hier hören.
Wenn
ihr
das hört, was wir da gerade hören, das klingt nicht nach einvernehmlich.
Bin mir auch nicht sicher, ob wir die explicit ankreuzen müssen jetzt hier. Ja,
unsicher. Also, Genesis.
Genesis, hm? Ja.
Die soll Captain Energie, Ehrgeiz und Führungsbogen tragen. Und das sieht man, finde ich, auch in Momenten.
Ja.
Irgendwie. Aber man hat so die ganze Zeit das Gefühl, hier wird eine Entwicklung angekündigt und dann plötzlich sitzt sie auf dem Captain's Chair und an manchen Stellen habe ich gedacht, aber diese Entwicklung, die wird mir die ganze Zeit nur angedeutet, ja. aber nicht so richtig erzählt. Und eigentlich muss das in der nächsten Staffel noch kommen. Also ich erwarte eigentlich starke, mindestens eine, wahrscheinlich sogar zwei starke Genesis-Folgen in der zweiten Staffel.
Die haben wir ja gar nicht so richtig bekommen. Ne? Also ja. wir hatten ja die Folge, wo sie mit Caleb da alleine irgendwie im Schiff bleibt oder in der Academy bleibt.
Ja.
Das
Cousin.
War
sein.
Genau, das war vielleicht die größte Präsenz und da durchlebt sie auch sowas wie ihre eigene Genesis, ihre eigene,
klar,
was auch immer.
Klar.
Aber eigentlich kommt sie so ein bisschen zu kurz, weil ich finde, sie ist von Minute 1 eigentlich ein cooler Charakter. Also ihr ja. erster Auftritt, den habe ich echt noch ganz gut im Kopf, ne, wenn sie da irgendwie auf Caleb trifft und es ist ein bisschen flirty, ist ein bisschen ist intelligent, ja. schnell, humorig, so. Das ist ja so, das ist so der Typ.
Ja.
Und ich find's auch cool, dass sie dann da hingegangen sind und gesagt haben, okay, aber sie hat struggled damit, sie will oder wollte immer die Beste sein, aber auch eben, weil sie in die Fußstapfen ihres Vaters treten will mhm. oder muss oder wie auch immer. Also, dass dieser Zwang da irgendwie auch erklärt wird und ne, das finde ich irgendwie alles ganz spannend, aber das haben sie nicht, ich finde, da fehlte was. Also, das haben sie nicht auserzählt. Da fehlte Platz.
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass in einer Staffel von 10 Folgen jetzt nicht jede Figur endgültig auserzählt sein muss.
Nee, natürlich so, nicht. Ne? Ja.
Und Gott sei Dank haben wir auch nur eine zweite Staffel.
In der aber sie haben, also ich finde, das Problem ist, sie haben den Arc ja gemacht. Also sie hätten ja vielleicht auch nicht machen müssen. Dann wäre es ja, ne, dann.
Ja, Genesis hätte in dieser Staffel noch nicht auf dem Captain's Chair sitzen müssen.
Genau.
Das ist richtig. Ja.
Und
auch wenn es ein schöner Moment war.
Genau, das war, ne, es war ein schöner Moment, aber eigentlich war er noch nicht so ganz verdient. Eigentlich hätten wir, ne, also eigentlich hätten wir.
Es wird behauptet, dass er verdient gewesen wäre.
Ne? Ja, genau.
Und wir sind eigentlich ein bisschen überrascht. Als Nala dann irgendwann sagt, übrigens hier Captain's Laufbahn und sowas, denken wir so, okay, woran macht sie das jetzt fest? Ja, hier, die war gut im Lasertag, aber war's das?
Ja. Ja. Ja, aber und halt auch danach, ne? Danach kommt ja der Bruch, ne? Und eigentlich Mitte ja nach diesem Bruch irgendwie, ne? Also nachdem wir gesehen haben, dass sie da Probleme hat, dass sie struggelt, dass sie da auch über sich hinauswachsen im Sinne von Coming of Age, ne? Also dass sie da sie müsste halt auch wachsen, so, ne? Und dieser Wachstumsprozess, den haben wir halt nicht so richtig gesehen. Deswegen fand ich den Captain's Chair am Ende auch nicht so richtig verdient. Ja. Trotzdem eine spannende Figur.
Ja. Darren? Großartig als Reibungsfläche auf jeden Fall.
Ja.
Ich würde aber sagen, sein Bogen stolpert so ein bisschen.
Ja, es passiert auch nicht viel am Ende, ne? Also, er ist schon relativ früh am Anfang, hatte diese weichen Tendenzen. Also, er wird ja so ein bisschen als nerviger Typ eingeführt, aber das bricht ja schon am Anfang schnell auf.
Ja.
Ist er halt nicht immer. Aber das wiederum finde ich irgendwie auch ganz cool. So sind halt Menschen, ne? Mhm. Oder, also, man ist halt nicht immer nur scheiße. Aber auch hier, ich weiß ja gar nicht, ob's das braucht, am Ende, ne? Also, ob man immer auch Figuren hat, die dann noch so einen tieferen Strang haben müssen. Also, ne, wir hatten hier die Cousin-Folge, hieß sie so, auf dem Mond, das war ja so ein bisschen seine Folge. Da waren wir beide ja nicht so wahnsinnig begeistert von, manchmal denke ich auch, vielleicht reicht's auch, wenn er einfach nur der Typ gewesen ist, der eigentlich ganz cool ist, der aber auch so ein bisschen nervig ist. Wenn es drauf ankommt, steht er für das Team ein und man kann mit ihm mal irgendwie ein Trinken gehen in der Bar.
Ich weiß nicht, das Material ist da irgendwie, ne? Ja. Also du hast Arroganz, du hast Herkunftsdruck ganz deutlich, der war ja schon relativ schnell angedeutet.
Ja.
Ne? Du hast die arrangierte Ehe da, du hast eine Rivalität mit Genesis, die im Prinzip schon in dieser Staffel erzählt wird und schon auserzählt wird. Ne?
Ja.
Du hast eine Freundschaft mit Jaden, die vielleicht sogar teilweise das Potenzial hatte, ein Ticken mehr zu sein oder zumindest seine Besitzansprüche, mit denen er nicht klarkommt, wenn er plötzlich Jaden nicht besitzen darf, so obwohl er sein Freund ist. Ja, also das Material ist grundsätzlich da, aber wird hier vielleicht noch nicht hundertprozentig genutzt. Ich finde, Darren ist nicht schlecht geschrieben.
Nee.
Er ist eigentlich recht interessant und vielleicht sogar zu interessant für die Zeit, die er im Endeffekt bekommt, um das zu zeigen, was er da vielleicht alles mitbringen würde.
Ja, und ja, also ich glaube, an fast allen diesen Figuren kannst du es halt andocken, so, ne, und Darren ist halt auch eine Figur, da kann man noch super viel erzählen, ne, also auch aus diesem Konflikt mit Genesis, da könnte man halt auch noch irgendwie mehr machen, also auch in eine andere Richtung, also vielleicht auch in genau die andere Richtung, ne, also ich glaube, das hat noch super viel Potenzial. Ja. Und auch spätestens jetzt, wo er sich halt entschieden hat für die Sternenflotte, das macht es natürlich so ein bisschen geradliniger. Aber da könnte er ja auch nochmal zweifeln.
Lura Thok und Reno sind meiner Meinung nach eher Gewürz statt Mahlzeit.
Ja, auf jeden Fall. Wobei Reno finde ich schon toll, dass sie ihr jetzt hier so viel Raum gegeben haben. Sie ist aber auch, to be honest, die One-Liner-Queen hier, ne?
Ja. Ich finde, dass beide toll sind. Ne? Lura war am Ende ein bisschen wenig da.
So. Ja.
Aber beide sind irgendwie toll. Also Lura mit Disziplin und Kriegsethos und Reno als Sarkasmus per se.
Ja.
Das
personifizierter Sarkasmus.
Ja. Die haben keinerlei Entwicklung gehabt, meiner Meinung nach, in dieser Staffel. Also wir haben ein bisschen was gesehen, aber das ist nichts, was sich irgendwie während der Staffel entwickelt hat. So.
Darum ging es auch nicht, glaube ich.
Genau.
Also
ich finde es völlig okay, dass sie hier nicht diese Staffel tragen, sondern einfach nur eben das Gewürz sind.
Ja, aber dafür ein gutes Gewürz.
Ja, absolut.
Ja.
Bleibt Nus Braka.
Tja, es ist ein schwieriger Charakter.
Mhm.
Vor allen Dingen, weil er auch so ein bisschen fragmentiert erzählt worden ist. Ne? Ich find ihn als Bösewicht nicht vollständig uninteressant. Er ist ja auch nicht so schwarz-weiß gezeichnet, wie man das so von anderen Bösewichtern kennt. Er hat einen Standpunkt, er hat eine Geschichte. Ich find's fast ein bisschen schade, dass hinterher seine persönliche Geschichte eine größere Rolle spielt als die politische, die am Anfang angedeutet wird. Weil ich glaube, das hatte so ein bisschen mehr Potenzial. Also so dieses, das ist das, was du im Prinzip auch immer gut fandst. Also dieses, hey, ich bin hier der Gegenentwurf der Föderation. Wer sagt denn, dass ihr besser seid? Vielleicht ist ja mein Konzept auch das Bessere. Wir waren nämlich da, als ihr nicht da gewesen seid. So, ne? Und das fand ich schon einen spannenden Ansatz. Aber das spielt ja hinterher keine Rolle mehr.
Ja, aber nee, da würde ich dir widersprechen. Ich finde, dass Nuss Braker als Person uns im Endeffekt überhaupt nicht näher gebracht worden ist. Also ich kenne Nuss Braker gar nicht. Ich kenne aber ihn als Idee. So.
Ja.
Ich kenne das, was uns, also der ist Populismus, der ist Trauma, der ist eine Antiföderationserzählung, der ist ein Theaterbösewicht. So.
Ja, auf jeden Fall.
Der ist ein Gegennarrativ gegen die Föderation. Aber wer ist denn Nuss Braker selbst? Das weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, mit wem Nuss Braker irgendwann meine Beziehung hatte. Ich kenne, er erzählt kurz mal irgendwas über seinen Vater, aber auch da gibt es keine Verbindungen. Also er erzählt dann im Prinzip nur über seine Herkunftsgeschichte. Aber auch das ist die Herkunftsgeschichte seiner Ideologie und nicht von ihm selbst. Also Nuss Braker funktioniert für mich als Mensch oder als Person gar nicht.
Naja, weil er nicht da ist. Das
weil er nicht
schon.
Da ist, ja. Genau.
Selbst in diesen langen Dialogen mit Nala am Ende ist es am Ende keinen Schlagabtausch auf einer persönlichen Ebene.
Nee, eigentlich ist Nuss Braker personifizierte Anti-Föderationspropaganda.
Ja.
So. Und als solche funktioniert er bei mir gut. Als Person, also Paul Giamatti hat irgendwann mal gesagt, ich lege das Ganze an Gul Dukat an, das kann auch vom Spiel her so sein, aber das Schreiben, vom Schreiben her war Gul Dukat eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Weil Gul Dukat kannten wir als Person, den haben wir irgendwann nicht nur in seiner politischen Rolle gesehen oder in dem, was er irgendwie als Ideologie mitträgt, sondern irgendwo auch als Person kennengelernt. Natürlich hatten die da viel, viel mehr Zeit, den auch als Person zu entwickeln.
Auf jeden Fall. Aber das erst hat es ja auch so möglich gemacht, dass er so deep geworden ist. Ne? Und auch das hat es möglich gemacht, dass sie damit gespielt haben, was ja bei Nuss Braker am Ende nicht passiert. Ne? Also bei Gul Dukat haben sie ja immer wieder auch mit den Erwartungen gespielt. Dann hast du das Gefühl gehabt, okay, du hast durchschaut, was eigentlich seine Ziele sind und dann haben sie damit gespielt und dann hast du angefangen zu überlegen, hat er vielleicht doch andere Interessen? Gibt's da vielleicht doch was Gutes in ihm? Hat er vielleicht doch irgendwie am Ende einen guten Kern?
Ja.
So, ne? Nein, doch nicht. Ah, vielleicht doch. Ne, das haben sie ja immer wieder gemacht, so, ne? Und da sind sie jetzt bei Nuss Braker überhaupt gar nicht rangekommen.
Worum weint Nuss Braker?
Also er weint um sich am Ende. Weint er überhaupt?
Er weint überhaupt nicht.
Ja, aber wenn er weinen würde.
Er ist ständig wütend.
Wenn er weinen würde, würde er am Ende, glaube ich, um sich weinen, weil sein Leben quasi ja auf einer falschen Geschichte aufbaut. Also das ist, am Ende ist er eine tragische Figur.
Ja. Aber dass uns nichts anderes einfällt, als dass er um sich selbst weint, zeigt aber auch, dass wir ihn nicht eingebettet in irgendeiner Personalität gesehen haben, weil zu einer Personalität gehören auch Verbindungen. Und Nuss Braker hat keine Verbindung zu irgendwem. Er hätte was aufbauen können. Wir hätten da eventuell auch die Geschichte haben können, dass er irgendwie mit Rebecca Mirr, nee, heißt diese Rebecca Mirr? Das ist eine Schauspielerin, das ist eine Moderatorin, ne? Rebecca Mirr.
Echt? Keine Ahnung.
Wie heißt denn die Mutter von Caleb?
Huch? Ja, ihr schreit jetzt alle, ich weiß.
Mit Frau Mirr, ne?
Miss Mirr.
Miss Mirr. Mit Miss Mirr hätte er vielleicht irgendeine Verbindung haben können oder sowas. Hatte er aber im Endeffekt ja auch nicht so richtig.
Ja, das hätte man schreiben können, ne? Oder aber eben halt noch die Verbindung zu Nala ein bisschen ausbauen können, aber auch die hat er ja eigentlich nicht so richtig. Das war ja auch eher über sowas projiziert. Ja,
auch das war Ideologie gegen Ideologie.
Ja,
genau. Ja.
Ja, ist ein bisschen schade, weil, also ich meine, sie hatten halt einen ganz tollen Schauspieler, der auch wirklich alles gegeben hat.
Der auch eine Ideologie sehr, sehr gut gespielt hat. Also
ja.
Dieses Theater am Ende, in dem Ideologien gegenüberstanden, das hat ja schon gut funktioniert. Das,
absolut, ja,
dafür
klar.
Brauchst du auch so jemanden wie Paul Giamatti, um das dann irgendwie zu inszenieren. Aber
ja.
Nuss Braker selber als Figur, Als Person?
Es ist halt, also eigentlich wäre es schön gewesen, wenn es an etwas anderem zerbrochen wäre als an einer falschen Geschichte, weil eigentlich ist das ja nichts, was Propaganda, was Populismus aufhält normalerweise. Ja. Eine falsche Geschichte wird halt einfach gerade gebogen. Ne? Ja. Das hätte eigentlich was Deeperes sein müssen. Es hätte eigentlich was Ganzheitlicheres sein müssen, was Persönlicheres sein müssen vielleicht.
Bleibt am Ende die eigentliche Frage, wer verändert sich sichtbar? Sam? Jaden vielleicht?
Ja.
Teilweise Tarima? So?
Ja.
So? Caleb emotional intensiv, aber irgendwo zyklisch?
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube am Ende so dieses, wir haben häufig in der Staffel oder während der Staffel noch über Calebs Motive philosophiert und gesagt, was will er denn jetzt eigentlich? Ist er jetzt wirklich noch, also dockt er da jetzt wirklich an? Ist er wirklich committed? Findet er das vielleicht gerade nur ganz nett, aber eigentlich springt er jeden Moment wieder ab, wenn er seine Mutter trifft. So, das löst sich, finde ich, am Ende schon auf. Er hat seine neue Bestimmung gefunden, er hat eine neue Familie gefunden oder vielleicht auch seine erste Familie gefunden. Also, ich finde, das ist schon eine Entwicklung, die man ihm geben kann.
Bei Genesis und Darren muss man sagen, Potenzial teilweise eingelöst, da muss aber noch irgendwie noch was kommen.
Ja.
So. Bei Nala und dem Doktor würde ich sagen, so viel Entwicklung ist da gar nicht da, aber das ist viel Vertiefung irgendwo.
Ja, wobei, na, ich finde, bei Nala bin ich mir nicht sicher. Also, ne, Nala entwickelt sich vielleicht ein Stück weit schon auch weiter in ihrem Konflikt, den sie eben mit sich selber hat, was diesen Gerichtsprozess angeht, die Konfrontation. Ja,
aber sie hat ihn am Anfang und hat ihn am Ende.
Ja, ich weiß, ne, das, aber immerhin ist Miss Mir ja hinterher irgendwie da und sie können sich zumindest wieder irgendwie halbwegs in die Augen schauen. Also es ist ja schon, schon so ein bisschen mehr Frieden vielleicht für sie selber und ihr Gewissen als am Anfang dieser Staffel. Aber beim Doktor ist das schon.
Ja, es ist schon mehr Entwicklung, ne?
Das ist schon mehr Entwicklung. Also ich meine, am Ende, denk an diese Szene, wo er da stand und unfähig war, sich zu bewegen in einer Situation, wo Sam Hilfe gebraucht hat. Ja. Schnitt zu dem, der 17 Jahre seines Lebens opfert. So, ja. Das finde ich immer noch eine der bewegendsten Geschichten in dieser Staffel. Ne? Also ich finde das
17 Jahren seines unendlichen Lebens.
Ja, sagen, natürlich. Ne? Natürlich. Aber 17 Jahre sind 17 Jahre.
Ja, klar. Mit Zeitempfinden sind 17 Jahre 17 Jahre.
Ja, ja. Klar. Ja.
Gut. Die nächsten Fragen werden ein bisschen kleiner, weil ich meine, jetzt haben wir wirklich alle Charaktere mal durchgesprochen. Wie gut funktioniert für dich die große Staffelarchitektur? Also vom Burn-Erbe über Braca bis Omega 47?
Die ist für mich ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig wichtig. Ich finde die Geschichte irgendwie ganz nett. Sie ist ganz schön erzählt. So, vor allen Dingen so dieses Gefühl von, wir sind jetzt in Post-Burn und versuchen uns wieder zu sortieren. Es gibt ja die Militärjungs, es gibt ja, Entschuldigung, Jungs und Mädchen, es gibt ja den neuen Ansatz, den neuen alten Ansatz Academy. Wir gucken mal, dass wir irgendwie alle miteinander klarkommen. So diesen Strang finde ich echt noch gut. Das finde ich auch spannend. Den Nus Braca-Strang, der bringt halt Spannung rein. Aber der ist für mich gar nicht so entscheidend am Ende. Also es ist auch, das sind für mich gar nicht so die starken Momente. Also die, natürlich ist er auch hier wieder so ein Stück weit Vehikel, damit es so Momente gibt, wie eben die Momente auf dem, wie heißt dieses Schiff noch eben, wo sie da alle erschossen werden?
Miyazaki.
Miyazaki, genau. Ne? Also die Momente braucht es halt irgendwie auch, um die Story voranzutreiben. Aber das waren tatsächlich nicht so ganz die Stellen, die mich interessiert haben.
Also ich finde, fangen wir mit dem Burn an.
Ja.
Der Burn ist eine Kulisse und in dieser Serie hier ist es völlig egal, was der Burn war, wer den Burn ausgelöst hat und so weiter.
Ja.
Das einzige Wichtige ist, es ist so ein Urereignis, dass jede Institution, die es in diesem Universum gibt, beschädigt hat.
Ja.
Jede.
Ja, die einmal alles auf Null gedreht hat, mehr oder weniger.
Ja. Und das ist an den Momenten finde ich in der Serie stark, wenn daraus eine Haltung entsteht. Mhm. Ne? Wenn du irgendwie sagst, okay, weil es dieses Ereignis gab, müssen wir jetzt anders handeln als vorher. Mhm. Es ist ein bisschen schwächer, wenn der Byrne nur erklärt, warum gerade alles kaputt genug ist für Drama. Mhm. So, ne? Also wenn der Byrne zum, du hast es eben Story-Vehikel, glaube ich, genannt wird, weil du kannst den Byrne hier natürlich für alles benutzen. Das, naja, ist, das ist quasi eine Traumatapete. So, ne?
Mhm, so. Voll.
Und das ist teilweise gut gemacht worden und teilweise schlechter gemacht worden, finde ich. Aber grundsätzlich fand ich es schön, dass wir quasi mehr mit den Folgen leben, als mit der Frage, ja, warum ist es denn eigentlich passiert? Weil diese Frage ist eigentlich irrelevant
gewesen.
Die ist eigentlich auch bei Discovery irrelevant gewesen.
Ja.
Sie wollten halt sicher gehen, dass es nicht nochmal passiert. Ja, deswegen ist es nicht irrelevant, ja.
Aber naja, und sie haben es halt so ein bisschen benutzt als Rätsel, ne? Also das ist so ein bisschen so, okay, es ist irgendwas passiert, was irgendwie alle Schiffe hat explodieren lassen. Wir wissen ungefähr, ne, wir wissen grob, was passiert ist, aber warum es passiert ist, wissen wir nicht. Und ich meine, darauf baut ja die vierte Staffel auf, ne?
Ja, die dritte, aber im Endeffekt,
war das die dritte mit dem?
Ja, die vierte ist Species Sensei. Aber die, aber im Endeffekt ist es dann doch wichtig, dass sie es machen, weil die Föderation kann nur aufgebaut werden, wenn man sich sicher sein kann, dass der Byrne nicht nochmal kommt.
So, ja.
So, dementsprechend ist es schon wichtig. Aber hier ist der Byrne dann wirklich nur noch so ein Urereignis, über das man redet und das eine Erklärung dafür ist, warum denn alles so kaputt ist. So.
Ja.
Aber es ist, wie gesagt, es wird dann stark, wenn die irgendeine Lehre draus ziehen. So.
Ja. Naja, und wenn's, genau, oder wenn es ein Setting erklärt, ne? Also wenn zum Beispiel eben diesen Prozess, den wir am Anfang sehen, erklärt.
Ja. Aber bei Braca würde ich dir ein bisschen widersprechen. Ich habe nochmal klassische Dramentheorien gelesen.
Ja.
Und nach klassischer
Lessing.
Nach klassischer Dramentheorie funktioniert ein guter Gegenspieler nicht als Gegenteil der HeldInnen, sondern als pervertierte Version ihres eigenen Prinzips. Und wenn wir uns Braca angucken, dann glaubt der auch an Befreiung. Der glaubt auch irgendwie an Wahrheit. Der glaubt auch irgendwie an Gerechtigkeit.
So. Und auch an Gemeinschaft.
Ja. Und inszeniert halt all diesen Glauben als Schauprozess mit Omegamin. Und als Gegen und zieht daraus den Schluss, und deswegen brauchen wir keine Demokratie. So.
Ja, klar.
Und das ist, finde ich, auch nach klassischer Dramentheorie extrem gut. Das ist so, wo du das Gefühl hast, Gaia Viola weiß schon, was sie hier schreibt an der Stelle.
Das möchte ich gar nicht bezweifeln, aber du hast mich am Ende ja gefragt, ich weiß gar nicht mehr, was du gefragt hast, aber was ich sagen wollte, ist, ich fand diese Geschichte neben den anderen Geschichten, die erzählt worden sind, und auch zwischen den Einzelgeschichten, die dann vielleicht pro Folge erzählt worden sind, nicht die allerspannendste. Ich fand jetzt auch nicht, dass sie schlecht erzählt worden ist. Ich fand auch die Figur nicht verkehrt, auch als Gegenpunkt für Nala. Aber ich fand, das war jetzt nicht der spannendste Plot. Mhm. Dass man den braucht, ja. Dass er gut inszeniert war, finde ich auch. Also ich hab da auch gar nichts dran auszusetzen, aber ich habe andere Dinge einfach lieber gesehen.
Wie die Sam-Folge.
Wie die
Entwicklung des Doktors und sowas.
Genau. Oder die Cisco-Folge. Oder you name it. Ja.
Die Sam-Folge war ja die. Okay.
Ja, es ist die Frage, was du als Sam-Folge. Genau. Ja, die Sam-Folge war auch die Cisco-Folge. Ich dachte jetzt aber an die Doktor-Folge. Aber ja, ist ja
egal. Aber lass uns dann nochmal kurz bei diesem Hauptplot der Staffel trotzdem bleiben.
Ja.
Weil du hattest gesagt, am Ende entscheidet es sich vielleicht am Finale. Und deswegen ist die Frage, ist Omega 47 ein sauberer Payoff? Oder, also weil, so eine Architektur heißt ja Setup, Eskalation, Ernte.
Irgendwo, ja.
Ne? Und Omega 47 bündelt ja das Burn-Erbe, die Föderationsschuld und Brakas Isolationsthese, dass Isolation eigentlich besser ist. So, ne? Die Frage ist, fühlt sich das Finale wie die logische Konsequenz der Staffel an, oder wir brauchen jetzt noch was 160 Milliarden Leute bedroht? Das war ja so ein bisschen auch das, was in unserem
Video
drin stand. Ne?
Absolut. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es das gebraucht hat. Also zumindest den Omega-Part. Weil ich fand den Gerichtsprozess, ne, auch wenn wir natürlich schon ein paar Mal Gerichtsprozesse gesehen haben, auch wenn es ein bisschen an Q erinnert, so, ne? Mhm. Aber den Part, den fand ich richtig stark, dass du halt irgendwie sagst, hey, pass auf, wir haben hier zwei Systeme, wir haben hier zwei Ideologien, wir haben hier zwei Angebote im Prinzip, wie es mit der Welt weitergehen kann.
Aber was stünde denn auf dem Spiel, wenn es diese Bedrohung durch Omega 47 nicht gäbe?
Naja, die klar, also du brauchst halt irgendwas, ne? Du brauchst halt irgendwie eine Klippe irgendwie, aber im Moment haben wir die ja auch nicht. Also wenn du das wieder auf die reale Welt beziehst, kannst du ja auch sagen, wir haben jetzt hier, wir sehen Entwicklungen in der Welt zu Populismus, zu antidemokratischen Strömungen und wir stehen vielleicht auch, also ich dramatisiere, also ich glaube, wir sind noch nicht da, aber vielleicht stehen wir auch irgendwann an dem Punkt, wo wir sagen, was ist der Weg, welchen Weg wollen wir gehen? Also gehen wir jetzt den demokratischen Weg, von dem wir früher gegangen sind, bei dem wir wissen, was die Werte sind, was Gemeinschaft, was Gerechtigkeit, Selbstbestimmung ist, oder gehen wir diesen anderen Weg, so der vielleicht auch Attraktivität verspricht, weil er vielleicht auch Wohlstand mit sich bringt, Sicherheit, was weiß ich, so, ne? Und das ist ja im Prinzip der Konflikt, der hier aufgemacht wird, ne? Nussbraker hat ja ein interessantes Angebot. Der hat ja einen interessanten Gegenentwurf. Der das hat heißt, Leute, die für dieses Angebot ja auch sympathisieren.
Das heißt, wenn es eine reine Propagandaveranstaltung gewesen wäre für dich, dieser Schauprozess, also keine Ahnung, Brake kommt irgendwie in, schafft es irgendwie die Starfleet Academy zu klauen, ne, macht das schon da, weil das war ja ein schönes Zeichen, dass es genau da im Atrium der Starfleet Academy quasi gemacht hat. Und er hält dann eine große Sportpalastrede und streamt die in den gesamten Quadranten.
Ja. So. Ja, wenn du den Vergleich aufmachen willst.
Und es soll sich dann entscheiden, an wer möchte diese Ideologie folgen. Und die Föderation muss rein mit ihrer Ideologie dagegen halten.
Absolut, weil es ist ja, ne, also wir sind ja hier, ich meine, hätte man ja auch noch echt ausspielen können. Wir sind ja hier am Anfang wieder, im Aufbau so, und die Föderation ist ja noch nicht stark. So, und dass du irgendwie sagst, okay, wir verhandeln das auf politischer Ebene so, ne? Also wir gehen gar nicht in ein Bedrohungsszenario, wir gehen gar nicht irgendwie in hier sind alle Leben auf dem Spiel, sondern wir sagen einfach, es geht hier um die Zukunft.
Ja.
Freunde, wir entscheiden jetzt darüber, wie ihr euch eure Zukunft vorstellt. Utopie versus Populismus.
Ja.
Freut sich jemand draußen?
Hat man, glaube ich, nicht gehört.
Nee.
Ja, stimmt. Das wäre vielleicht ganz schön gewesen, wenn es diese Bedrohung gar nicht gegeben hätte, sondern sie es irgendwie so gebaut hätten, dass sich im Endeffekt die Föderation bewähren muss gegen einen
Die Werte Angriff. Der Föderation,
ja. Die Werte der Föderation müssen sich gegen einen populistischen Angriff bewähren und nicht gegen 47.000 Omega 47 Minen.
Weil am Ende ist es ja das, was da passiert.
Ja.
Nur die Omega-Minen haben sie halt zusammengebracht. Ne? Man hätte es ja vielleicht auch anders schreiben können.
Ja.
Deswegen finde ich die Omega-Minen gar nicht so wahnsinnig toll, und auch die Schwierigkeiten, die man mit dem Plot hat, und auch mit, warum gibt es überhaupt das Omega-Partikel und warum kann man die klauen und warum ist es so schlecht bewacht? Also das hätte man alles ja irgendwie, das sind ja somit die größten Kritikpunkte, wenn man dann welche finden möchte, an der Logik dieser Staffel, so. Und das hätte man sich, glaube ich, alles irgendwie sparen können, weil die starken Momente haben wir ja gesehen.
Vorletzte Frage.
Ja.
Wie stark ist diese Staffel als Star Trek's Staffel? Und damit irgendwo auch ein bisschen die Frage, warum hassen manche Heritage-Fans diese Serie so sehr?
Boah, das sind zwei schwierige Fragen. Vor allen Dingen, wenn du sagst, als Star Trek Staffel, also wenn ich jetzt drauf schaue, was wir seit 2017 an neuem Star Trek geliefert bekommen haben, ich glaube, ich habe das schon mal so ähnlich formuliert, würde ich sagen, dass diese Staffel die Ernte ist aus allem, was sie gelernt haben in den letzten Jahren, was das Erzählen von Star Trek gerade angeht.
Das hat Alex Kurtzman ja auch gesagt.
Hat er das auch gesagt?
Ja.
Guck mal, da sind wir uns ja einig.
Er hat ja gesagt, ich hätte vorher niemals sowas schreiben können, jetzt habe ich mir das wie lange angeguckt? Seit 9 Jahre lang. Oder sagen wir mal 7 Jahre, bis er dann angefangen hat, Starfleet Academy zu schreiben, und danach wusste er, wie er eine Star Trek-Serie machen müsste. Also er hat ja nicht selber geschrieben, aber ja.
Genau. Ja, vielleicht liegt es auch an Gaia Violo, die eine Vision hatte, die klar strukturiert von A bis Z erzählt worden ist oder hoffentlich noch weiter erzählt wird. Aber ich finde tatsächlich von den Staffeln, die wir bisher gesehen haben, was Storytelling angeht, hier fliegt schon wieder irgendwas. Ist das eine Mücke? Was Storytelling angeht, ist das das beste Star Trek, was wir gesehen haben seit 2017. Da würde ich auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall so sagen.
Mein Take wäre erstmal, dieser negative Bass kommt nicht von Qualitätskritik, sondern oft zumindest von gekränkter Besitzstandslogik. So.
Besitzstandslogik.
Ja. Mein Star Trek. Mein Star Trek soll aussehen wie früher.
Ja.
Das soll sprechen wie früher, das soll sich anfühlen wie früher. Da sollen die Leute auf dem Captain's Chair sitzen wie früher. Aber, und da muss man jetzt dazu sagen, Star Trek war ja nie irgendwie Denkmalpflege oder so, ne? So. Star Trek ist die Zumutung, dass die Zukunft anderen gehört als denen, die die Vergangenheit verwalten wollten. Mhm. So. Immer schon. Und die Staffel macht, finde ich, genau das, nämlich neue Figuren, neue Tonlagen, auch eine neue Verletzlichkeit, wie wir gerade eben die ganze Zeit besprochen haben, eine neue politische Reibung irgendwo da reinzubringen. Und wer daran scheitert, scheitert nicht automatisch an schlechter Dramaturgie. Manchmal scheitert man einfach auch an der Zukunft.
Ich hab das ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Immer dann, wenn wir mal kurz dieses Fass aufgemacht haben. Ich habe mir tatsächlich einiges durchgelesen. Ich habe mir auch Videos angeguckt von Menschen, die versucht haben zu erklären, warum sie das so schlimm finden, was sie das sehen. Aber ich bin leider immer noch nicht dahinter gekommen. Also, ne, versteht mich nicht falsch. Wir können alle unterschiedliche Meinungen haben über unterschiedliche Folgen, über unterschiedliche Star Trek. Das ist ja alles völlig fair. Und jetzt sehen wir ja auch im Forum, dass es da durchaus auch hier bei uns in der Community an verschiedene Sichtweisen auf dieses Stück Star Trek gibt. Und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Aber wo diese große negative Emotionalität herkommt, das habe ich tatsächlich noch nicht verstanden, einfach.
Lass uns genau über das noch ein bisschen reden. Klassisches Star Trek sagt oft, die Föderation ist das Ideal.
Ja.
Und ich lese ganz oft, dass viele Menschen das vermissen. Ne, die Föderation muss als Ideal ununterbrochen dargestellt werden und alle, die in der Föderation sind, wenn man eine Klammer aufmacht, die auch die alten Serien beschreitet, bis auf die Badmirals. Aber grundsätzlich, alle, die in dieser Föderation sind, sind immer die Guten. So. Die Föderation ist per se das Ideal. Und daran können wir uns auch halten. Wenn wir die Föderation sehen, wissen wir, das sind die Guten. So. Die Staffel hier sagt, dieses Ideal, von dem da die Föderation immer spricht, das ist nur dann was wert, wenn es durch Schuld, Angst, Machtmissbrauch und Scheitern hindurch trotzdem verteidigt wird. So. Das ist viel brutaler, diese Message. Ne? Dass du ein Ideal verteidigen musst. Dass ein Ideal nicht einfach dadurch besteht, dass es da ist, sondern dass es dadurch besteht, dass es angegriffen wird und trotzdem noch bestehen kann. So. Das ist total brutal, aber das ist ehrlich. Deswegen ist Hoffnung hier nicht irgendwie so, ja, wir brauchen nur die Föderationsflagge sehen und das ist schon Hoffnung. Nee, Hoffnung entsteht durch die Arbeit, die hier so eine Nala Ake quasi in die Welt bringt. So. Arbeit an einer beschädigten Institution. Starfleet ist eine beschädigte Institution. So. Und das ist extrem schwierig auszuhalten, wenn du gleichzeitig die ganze Zeit dein Credo hast, die Föderation ist das Ideal.
Aber witzigerweise ist es ja am Ende dasselbe. Also, ne, es geht ja um diese zutiefst humanistischen Werte, die in beiden Erzählungen die Hauptrolle spielen. Ja. So. Nur in der einen Version werden sie nicht in Frage gestellt.
Ja.
Aber am Ende sind sie ja da und sind sie ja auch die Hauptdarsteller und am Ende gewinnen sie ja mehr oder weniger auch. Dann kann ich mir das am Ende vielleicht nur so erklären, dass die Sicherheit fehlt.
Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Satz, wir sind besser und wir müssen besser sein.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich verstehe das schon. Und natürlich kann man irgendwie sagen, okay, wir leben in einer Welt, die extrem komplex ist, die gerade auch irgendwie, je nachdem, wo du hinguckst, kannst du natürlich auch sagen, wir sind in einer schwierigen Welt, wir sind in einer unsicheren Welt, wir sind in keiner Star Trek Welt. Ja. Wir sind in keiner Star Trek Welt, vor allen Dingen aus dem 24. Jahrhundert. Ne, hier ist nicht alles perfekt. Wir könnten da sein, aber wir sind's aus irgendwelchen Gründen, sind wir es nicht. Wir sind vielleicht sogar schon mal näher dran gewesen. So. Und dann gibt natürlich so ein 24. Jahrhundert-Track, so ein Picard, so ein TNG, gibt dir natürlich eine Sicherheit, gibt dir natürlich so ein Gefühl von, ah, hier kann ich mich zurücklehnen, hier weiß ich, was passiert, hier sind meine Werte noch in Ordnung, und wenn sie ins Wackeln geraten, wissen wir trotzdem, am Ende gewinnt Data den Prozess, so, ja. Und dann ist das vielleicht ein bisschen schwerer zu ertragen, was wir hier sehen, weil das Chaos widerspiegelt, das wir gerade selber in der Welt sehen.
Aber ist das nicht ein Erwachsenwerden auch? Ist das vielleicht Coming of Age des gesamten Franchises?
Ja, vielleicht. Ich meine, DS9 war ja auch schon so ein bisschen Coming of Age, ne? Ja. So, und auch in Picard haben wir das ja am Anfang schon, ne? Also ich meine, dass die Föderation struggelt in der Form. Das war ja auch schon mal eine neue Erzählung irgendwie, ne? Das sollte irgendwie.
Ja, aber das hat den Leuten auch nicht gefallen.
Ja.
Die Leute wollten Staffel 3 haben, in der die Föderation, ja, die brechen ein paar Regeln, aber im Endeffekt ist die Föderation doch das, was da ist, was die Enterprise D fliegt durchs Bild und alles ist gut.
Das verstehe ich auch.
Ja, ich verstehe es. Ich sag ja auch, ich verstehe das total. So, ich verstehe es total, an einem Ideal festzuhalten, aber ich finde, Ideale sind dann stärker, wenn sie verteidigt werden müssen.
Und das sind doch auch die guten Folgen in TNG gewesen.
Ja.
Also ich meine, da ging es doch an die Substanz.
Ja.
Und das ist das, was uns Academy doch gerade zeigt. Das ist doch dieser Kampf um diese Werte, das Aufstehen aus Chaos, das Zurückruckeln, das Scheitern auch und dann wieder versuchen. So. Und das hat doch eigentlich viel mehr Wert, weil es hinterher sich viel verdienter anfühlt.
Damit hast du meine letzte Frage zu diesem Komplex schon beantwortet, nämlich die Frage, kann eine Serie mit so viel Schmerz trotzdem hoffnungsvoll sein?
Voll.
Ja.
Klar.
Gerade deshalb,
genau.
Ja.
Also ich finde auch, dass tatsächlich am Ende, auch wenn ich verstehen kann, dass man vielleicht eine Sehnsucht nach Ordnung hat, nach vielleicht auch dieser Rangordnung, die es in TNG am Ende gibt. Jeder weiß, wo er hingehört. Alles funktioniert. Jedes Rädchen greift ins andere. Alles ist sortiert. Dass gerade auch irgendwie diese Hoffnung aus dieser Unordnung erwächst in dieser Serie, ist ja das, was irgendwie Mut macht. Finde ich.
Dann würde ich sagen, jetzt Butter bei die Fischwesen. Ist das die beste erste Staffel einer Star Trek-Serie?
Da müssen wir nochmal kurz zurückschauen, was wir denn für erste Staffeln von Star Trek-Serien gehabt haben. Wenn wir an TOS zurückdenken, das ist natürlich ein bisschen schwierig, das irgendwie zu bemessen. Das war wild, das war neu, das war sehr unterschiedlich. Das war schräg, das war brillant. Das finde ich, ist fast sowas, was man eigentlich ausklammern muss, weil man es nicht mehr so richtig klassifizieren kann nach heutigen Maßstäben.
Das sehe ich gar nicht so.
Ja?
Ich finde, wir müssen grundsätzlich die Serien so nehmen, wie sie uns gezeigt worden sind. Das war TOS mit seinen 29 Folgen. Das war TNG in den Bedingungen, in denen es erschienen ist. Das war selbst Prodigy in den Bedingungen, in denen es erschienen ist, auch mit seinen 20 Folgen, obwohl wir gesehen haben, dass das schon zwei Staffeln waren.
Ja.
Anyway, so.
Ja.
Das ist jetzt auch hier Starfleet Academy mit 10. Also wir müssen irgendwie den Vergleichspunkt wählen. Das sind alles erste Staffeln.
Ich finde, es ist eine schwierige Geschichte.
Natürlich.
Ja, klar.
Also ich habe mir dazu was aufgeschrieben und natürlich habe ich auch als allererstes aufgeschrieben, it depends.
Ja.
Weil Star Trek wäre ja auch nicht Star Trek.
Also wir haben ja auf jeden Fall heute ein erhöhtes Schneideraufkommen.
Meine Güte.
Und sie fliegen auf Mikrofone offensichtlich.
Offensichtlich.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Also Star Trek wäre ja nicht Star Trek, wenn die Antwort nicht erstmal in den Nebel fliegt.
So, ja.
Und da ein moralisches Dilemma heiratet und anschließend als dreiteilige Ethikkommission zurückkommt. Keine Ahnung. Also it depends.
So, ich kann dir die Frage zweiteilig beantworten. Wenn du mich jetzt fragst, ist es die beste Star Trek Folge seit 2000, Star Trek Staffel seit 2017, könnte ich relativ sicher mit Ja antworten.
Die beste erste Staffel seit 2017?
Ja, genau. Okay. Also, ich finde, wir haben.
Da bin ich mir noch nicht so sicher. Aber
ich finde, wir haben viel tolle Star Trek gesehen seit 2017. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese Reise hier haben begehen können. Ich finde, ganz nah ran an die beste Star Trek Staffel, die wir gesehen haben, kommt Prodigy tatsächlich.
Erste Staffel.
Wo wir das erste Mal gemerkt haben, was wirklich passiert, wenn man stringentes Storytelling und Charakterentwicklung betreibt und das dann über eine Staffel hinweg und funktioniert so.
Absolut.
Ich erinnere mich noch, wie wir da mit offenem Mund vorgesessen haben und gesagt haben, ach, so geht das.
Ja.
Und das ist den anderen Serien halt nicht komplett gelungen. Strange New Worlds ist dann auch wieder ein bisschen schwieriger. Das wollte es vielleicht auch nicht so richtig. Das war schon auch keine schlechte erste Staffel, vielleicht sogar auch eine ziemlich gute erste Staffel.
Auch dazu werde ich noch was sagen, ja.
Auch mit ein paar Aussetzern nach hier und da, aber die gab es ja irgendwie überall. Ich glaube, bei Discovery sind wir uns relativ einig, dass die halt leider gegen die Wand gefahren worden ist gegen Ende, auch wenn ich da finde, wenn ich das so zurückdenke an die ersten Folgen, war das auch ganz, ganz, ganz toll.
Ja.
Mit ganz tollen Schauspielenden und mit ganz viel, auch was wir so vorhin in Star Trek noch nicht gesehen haben, mit ganz viel Mystery und
Same übrigens bei Picard.
Ja, voll.
PK auch.
Die ersten vier Folgen, das war so
weggeblasen.
So deep und so, ja, voll, auf jeden Fall. Und diese Stimmung, so. Aber das sind ja alles Dinge, die haben sie mitgenommen. Ne? Wie oft habe ich gesagt bei Academy, die Stimmung funktioniert so gut, ja?
Ja.
Und dann haben wir noch gar nicht über den Plot gesprochen, so, aber so dieses Gefühl von was auch immer. Und deswegen finde ich, für mich relativ eindeutig, sie haben das Beste aus allen ersten Staffeln von 2017 zusammengekehrt und haben hier für mich die beste erste Staffel Star Trek gemacht seit 2017. Aber auch nur, weil sie das üben mussten.
Damit hast du aber die Frage, bist du die Frage umgangen?
Das ist sehr klar, zweiteilige Antwort. Jetzt, aber du willst ja schon anfangen zu antworten, habe ich das Gefühl. Ich kann auch noch weitermachen.
Ja, mach mal deinen zweiten Teil. Ich hab mir ein bisschen was aufgeschrieben.
Ja.
Also, weil die Frage ist ja die entscheidende. So, und deswegen
die Frage ist die entscheidende. Ja. Die Frage ist die absolut entscheidende. Das Problem, ich tue mich ein bisschen schwer, du hast ja eben gesagt, Nebel, Widersprüche, ethische Dilemmata, ich tue mich ein bisschen schwer, das mit einem alten Star Trek zu vergleichen, weil das halt einfach irgendwie verschiedene Komponenten mitbringt. Ne? Wenn vor allen Dingen halt auch Emotionen aus der Vergangenheit, also Retro-Zeug, ne? TOS habe ich nicht geguckt früher. TOS finde ich halt irgendwie faszinierend. Das ist so ein bisschen wie ein Unfall, wo man irgendwie ein Unfall mit einem Sternwesen, wo man irgendwo was funkeln sieht und denkt, wow, ist das schön, und unten drunter guckt man und denkt, oh, das ist aber ganz schön kaputt. Aber das habe ich als Erwachsener geguckt. Das zählt irgendwie nicht so richtig mit rein. Die TOS erste Staffel ist für sich, die TNG erste Staffel ist für sich betrachtet, finde ich, keine starke Staffel. Da sind ein paar gute Folgen dabei. Das ist irgendwie alles ganz interessant, so, aber es ist keine starke erste Staffel. So, da sind teilweise auch wirkliche Aussetzer. So. Mhm. Aber es ist für mich der Himmel gewesen.
Mhm.
So, ich war das erste Mal auf diesem Raumschiff unterwegs, und trotzdem liebe ich jede Sekunde dieser ersten Staffel. So. Und deswegen ist es sehr schwer, schon deswegen, das irgendwie miteinander zu vergleichen. Erste Staffel DS9, ganz neues Game, ganz was anderes, hat sich ganz anders angefühlt. Mhm. Da war ja auch noch klein. Also das war auch für mich emotional eine große Sache. Fand ich auch ganz, ganz toll. Ist es die stärkste DS9-Staffel gewesen, die erste Staffel? Nee.
Mhm.
Ist es die stärkste Star Trek-Staffel gewesen? Wahrscheinlich auch nicht. So, mhm. Ne, aber trotzdem ist sie für mich mit ganz viel Emotionen verbunden. Und bei Voyager das Gleiche. So, da werden jetzt ganz viele sagen, ja, bei Voyager ist ja klar, die erste Staffel, who cares? So, außer der Caretaker. Nicht schlecht, ne?
Ich applaudiere.
Danke.
Besser wird's auch nicht mehr.
Ja. Aber auch da bin ich halt mit viel Emotionen drin, weil da war ich auch noch klein und fand das alles total faszinierend und fand das toll. Das macht's für mich total schwierig. Ich kann ja sagen, dass ich die erste Staffel Enterprise jetzt nicht mit ins Spiel bringen würde, da bin ich mir relativ sicher. Das war irgendwie auch ganz spannend, aber da bin ich mir relativ sicher, dass das, was bei Academy gesehen haben, was anderes ist. So, das ist mein Problem. Das eine ist mit Emotionen aufgeladen, ist aber auf dem Papier, wenn du es jetzt mit heutigen Produktionen vergleichst, kackt's halt ab. Also, vergleichen wir es unemotional mit heutigen Produktionen, kackt's ab. Du hast gesagt, unter den Produktionsbedingungen, unter den ne, unter dem Zeitgeist quasi von früher, würde ich sagen, war da schon viel Schönes bei. Meine Emotion nach oben drauf, wird's schwierig. Jetzt, also das ist am Ende mein Dilemma.
Jetzt ist ja das Gute, dass ich wenig Emotionen habe.
Ich weiß, so generell.
Ja, generell. So. Also wenn wir nach ikonischem Weltaufbau fragen, bei der Frage, welches ist die beste erste Staffel von einer Star Trek-Serie. Wenn wir nach ikonischem Weltaufbau fragen, dann gewinnt vermutlich TOS. So. Wenn wir nach historischer Bedeutung fragen, dann sowieso.
Ja.
Und die erste Staffel TOS ist eine Staffel, ich habe gerade nochmal extra nachgeguckt, damit ich nichts vergesse. Das ist eine Staffel mit natürlich The Man Trap, ne? Das ist ja. Where No Man Has Gone Before. Das ist mit Mads Women, mit Balance of Terror,
ja.
Mit City on the Edge of Forever, mit keine Ahnung, What Are Little Gods Made Of, mit Space Seed.
Ja.
Ne? So, also mit Errand of Mercy, also kannst du noch ein bisschen weitermachen. Das ist natürlich eine Staffel, die wirklich brillant war. So.
Die aber auch Tiefpunkte hatte.
Die auch Tiefpunkte hatte, definitiv, aber die sicherlich bei der Frage mitspielt, was ist die beste erste Staffel einer Star Trek-Serie. So.
Ja, es ist halt so die Frage, ob man es als Gesamtkomposition bewerten. Aber du hast ja noch mehr Aspekte.
So.
Ja.
Also. Bei der Frage nach ikonischem Weltaufbau und historischer Bedeutung ist TOS sicherlich weit vorne.
Ja.
Wenn wir nach fertiger Serienidentität in der ersten Staffel fragen, hat Strange New Worlds schon starke Argumente. Weil Strange New Worlds Staffel 1 weiß ganz genau, was sie machen will, und Strange New Worlds macht in Staffel 1 richtig viel Spaß, bringt aber auch die Tiefe rein. Also all das, was Strange New Worlds eigentlich die ganze Zeit machen will. Strange New Worlds wird sich auch nicht mehr verändern. So.
Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass Strange New Worlds eigentlich schon in Discovery angefangen hat.
Ja, aber die sind eine andere Serie als Discovery, und das war von Anfang an so angelegt. Also die Serienidentität von Strange New Worlds, da sind wir wirklich mit starken Argumenten, dass das eventuell die beste erste Staffel einer Star Trek-Serie ist. So.
Ich bin da bei dir.
Und wenn wir jetzt aber nach Mut zur eigenen Form fragen, dann wird's eng. Und dann spielt vielleicht noch Prodigy mit. Aber ansonsten, Starfleet Academy hat vielleicht nicht die sauberste erste Staffel. Sie hat aber sicherlich eine der spannendsten. Sie weiß nicht immer, ob sie Highschool-Serie, politisches Tribunal, Trauma, Drama oder Föderationsmanifest sein will. Aber genau in diesem Zerren zwischen den unterschiedlichen Perspektiven entsteht ja das Profil. Die ist chaotisch, die ist überladen, die ist manchmal zu laut. Denk an den Anfang von Serious Acclamation Mill. Der war manchen Leuten zu laut.
Ja.
So. Ja, ja. Manchmal ist es zu glatt. Manchmal ist es auch erschütternd stark. Also genau wie so eine junge Föderation, die gerade erst wieder gelernt hat, an sich selbst zu glauben. So. Es ist vielleicht nicht eindeutig die beste erste Staffel Star Trek, aber es ist möglicherweise die erste Staffel, die am radikalsten verstanden hat, was Star Trek heute, nicht vor 30 Jahren, heute leisten muss.
Mhm.
Nämlich die Utopie eben nicht auszustellen, sondern unter Druck zu setzen. Also beste erste Staffel, it depends. Wichtigste erste Staffel seit langer Zeit. Da wird's gefährlich plausibel.
Auf jeden Fall. Wobei ich finde, da muss man schon auch noch einmal kurz Discovery nennen, weil ich finde, in den Fußstapfen bewegt sich das Ganze hier.
Ja.
Weil auch wenn es möglicherweise am Ende nicht aufgegangen ist, Storytelling-mäßig, hat die auch das, was du gerade gesagt hast, 2017 gemacht. Die hat ganz klar Neuland betreten und hat vielleicht den Weg geebnet für eine Serie wie Starfleet Academy.
Genau. Aber ist dann eben abgestürzt. Das ist immer noch schade, aber ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Und damit haben wir doch diese Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben.
Schon nicht beantwortet. Erfolgreich nicht beantwortet, ja. Genau.
Ja. Aber genug Perspektive gebaut, sodass ihr da jetzt drauf reagieren könnt. Ja,
absolut. Das könnt ihr gerne machen. Kommentiert gerne hier unter dieser Folge auf unserer Seite discoverypanel.de. Und ich glaube, es ist schon klar geworden, wie wichtig auf jeden Fall diese Serie für uns geworden ist.
Ja.
Und das nach einer Staffel. Und das ist, finde ich, schon auf jeden Fall mal bemerkenswert. Und umso bemerkenswerter, aber das werden wir wohl nicht mehr so schnell aufgelöst bekommen, finde ich es halt tatsächlich, dass sie dann auch wieder so viel Gegenwind erfährt. Und irgendwann würde ich es gerne noch mal verstehen, schlussendlich, wie das sein kann. Schön, dass wir mit diesem Stück Star Trek auf jeden Fall bis hierhin beschenkt worden sind. Es gibt noch eine zweite Staffel. Mal gucken, ob die da andocken kann.
Ja, das hoffen wir doch sehr.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, die dann mit dir, mit euch hier besprechen zu können.
Ich bin zuversichtlich, dass das was Schönes wird. Und jetzt bin ich zuversichtlich, dass wir uns nächste Woche Montag zur gewohnten Zeit wieder hier hören werden.
Ja, ich hoffe mal, dass das alles funktioniert. Wir dürfen jetzt hier nicht, nur weil wir gerade keine Serie besprechen, ja, da so ein bisschen lazy werden. Ne?
Nee.
Ja, hier muss der, muss
Laziness, der, die, ja. Dafür haben wir Urlaub gemacht. Jetzt sind wir wieder da.
Jetzt. Ja, so. Ja. Gut.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.